Es ist mir darum gegangen, Klassenzimmertüren zu öffnen und nicht nur in der Schule, sondern wirklich auch online.
Das fühlt sich manchmal so an, wie wenn man 2500 Leuten etwas schenken würde und nur 500 haben «Merci» gesagt.
Ich habe so viele wirklich grusige Kommentare gekriegt. Ich war massiv erschüttert. Die Konkurrenz hat uns schlussendlich auch dahin gebracht, wo wir jetzt, glaube ich, stehen. Ja?
Hallo zusammen, ich bin Damian, Lehrer und Redakteur bei SRF Kids und SRF School. In meinen letzten Jahren als Klassenlehrer bin ich immer wieder Themen begegnet, die mich herausgefordert, beschäftigt und neugierig gemacht haben. Heute gehe ich der Frage an, was es heisst, eine Influencerin im Bildungsbereich zu sein, wie viel Realität in diesem Content steckt und welche Verantwortung die digitale Bühne mit sich bringt. Bildungsreise. Ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten. Seit einigen Jahren sind Influencerinnen und Influencer auf Social Media nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken. Ein paar belächeln sie, ein paar beneiden sie, aber was man kann sagen, sie bewegen. Sie zeigen, was sie lieben, was sie denken, was sie kaufen und manchmal sogar, wie sie leben. Auch im Bildungsbereich ist dieser Trend schon lange angekommen. Immer mehr Lehrerinnen und Lehrer geben auf Social Media Einblick in ihren Schulalltag. Sie teilen Ideen und praktische Tipps für den Unterricht, zeigen ihr Schulzimmer, verkaufen Materialien und teilen Gedanken, Sorgen und das, was sie bewegt in der Schule. Über all das möchte ich mehr erfahren, nicht über Social Media, sondern ganz persönlich. Deshalb habe ich für diese Bonus-Podcast-Folge gerade 4 von den bekanntesten Teachfluencerinnen aus der Schweiz eingeladen. Die Isabelle, bekannt als Frau Lehrerin, Sabrina von Schulgefunkel, Darian von A Teacher's Lifestyle und Sabrina als Lehrerin. Merci vielmals, dass ihr euch heute Zeit nehmt.
Sehr gerne.
Danke dir.
Wir kennen uns gefühlt schon seit vielen Jahren. In der realen Welt habe ich Isabelle letztes Jahr persönlich kennengelernt, wo wir den 3-tägigen SRF Media Workshop in ihrer Klasse gemacht haben. Darian habe ich durch meine Podcast-Folge zum Thema Churer Modell kennengelernt und die beiden Sabrinas habe ich ebenfalls letztes Jahr das erste Mal persönlich getroffen beim Say Hi Dreh in Zürich. Ihr kennt euch schon länger und sind auch befreundet. Ariane, ich fange gerne mit dir an. Du bist aktuell in älterer Zeit. Vorher bist du viele Jahre Klassenlehrerin auf der Unterstufe gewesen im Kanton Zürich. Studiert hast du an der Pädagogischen Hochschule Zürich und später hast du noch ein CAS Unterrichtsentwicklung mit dem Churer Modell an der PA Graubünden gemacht. Seit 2015, also seit über 10 Jahren, bist du aktiv auf Instagram als A Teacher's Lifestyle mit knapp 50'000 Followerinnen und Follower. Du gehörst zu den Pionierinnen als Influencerin in der Bildung. Was hat dich dazu bewegt, deinen Schulalltag auf Instagram zu teilen?
Das ist ganz einfach. Es ist mir darum gegangen, Klassenzimmertüren zu öffnen und nicht nur in der Schule, sondern wirklich auch online, weil ich gemerkt habe, als Berufseinsteigerin, das war 2014 gewesen, ich habe so nichts. Ich habe nichts zurückgreifen. Ich habe auch im Team damals noch nicht so viel Support gehabt. Man hat sich noch nicht so viele Sachen geteilt und ich habe gefunden, es muss doch eine Möglichkeit geben, das zu teilen. Und so ist dann die Idee entstanden mit, ja komm, ich probiere das mal auf Instagram. Und ja, dann haben wir einfach mal angefangen und das hat schaurig gut funktioniert.
Tatsächlich bin ich dir auch schon sehr früh gefolgt und du bist eine von den ersten gewesen, die ich gefunden habe. Isabelle, du bist seit 2014 Klassenlehrerin in der Stadt Bern, unterrichtest aktuell eine 5.-6. ADL-Klasse und hast deine Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule Bern gemacht. Dort bist du auch Praxislehrperson und begleitest Studierende auf ihrem Weg im Beruf. Zudem bist du Mami von 2 Söhnen. Auf Instagram und TikTok bist du bekannt als Frau Lehrerin und hast eine stolze Followerzahl von knapp 80'000 allein auf Instagram. In einem Bericht von Bildung Schweiz habe ich gelesen, dass dich Darian inspiriert hat. Was hat sie bei dir ausgelöst?
Sie hat bei mir ausgelöst, dass man unseren Beruf sichtbar macht, dass man zeigt, was wir machen und hat vielleicht auch dazu beigetragen, dass man eben, indem man Klassenzimmertüren auftut, auch ein bisschen Vorurteile abbaut. Ich habe es unglaublich cool gefunden, Ideen zu teilen, weil schlussendlich ist es ja so, wenn etwas bei mir funktioniert, ist ja das auch mega cool, wenn das dann bei anderen auch funktioniert.
Und wie ich weiss, bist du auch schon früh der Sabrina gefolgt, die ich gerade als nächstes vorstelle. Bis vor kurzem hast auch du im Kanton Bern unterrichtet, lang auf der 5.-6., anschliessend auf der 3.-4. Wie Isabelle hast auch du an der PH Bern studiert, aber bist ein Jahr vor ihr, also 2013, diplomiert worden. Du hast unter anderem 2 CAS gemacht, den Unterricht entwickeln und ICT in der Schule. Auch du bist Mami und als Schulgefunkel hast du auf Instagram über 64'000 Followerinnen und Follower. Dein allererster Beitrag auf Insta ist vom Juli 2016 und hat geheissen «Ordnung muss sein». Der ist kommentiert worden von der Ariane mit «Yay, dein erster Beitrag» und dem Hinweis, dass es die Produkte in die IKEA gibt. Ein paar Jahre später hast du tatsächlich für die IKEA offiziell Werbung gemacht. Hast du das trotzdem mal vorstellen können?
Nein, überhaupt nicht. Also es war ja auch gar nicht meine Intention gewesen, am Anfang irgendwie Influencerin zu werden. Es ist viel mehr darum gegangen, um Ideen zu teilen, wie es Isabel und Ariane schon gesagt haben. Aber dass ich natürlich jetzt 10 Jahre später ja auch darf Werbung machen und ein bisschen etwas davon verdienen, ist natürlich mega toll. Genau, und schön dürfen wir heute ein bisschen über das reden.
Genau um das geht es heute, aber bevor wir zurückschauen und auf das, was wir aktuell machen, stelle ich noch die 4. Teachfluencerin am Tisch vor. Sabrina, du bist seit 2016 Klassenlehrerin, hast an der Pädagogischen Hochschule Graubünden in Chur studiert und unterrichtest im Moment eine 4. Klasse im Engadin. Du bist seit 2020 auf Instagram als Lehrerin mit über 36'000 Followerinnen und Follower. Du lebst in einem überschaubaren Bergdorf. Hat man dich eh schon gekannt oder jetzt erst recht als Influencerin?
Ja, da muss ich kurz ausholen. Mein Papi ist Musiker und durch das ist man im Engadin, ja, wie soll ich sagen, bekannt, tönt so ein bisschen vielleicht hochnäsig, aber einfach man kennt den Namen von mir und von meiner Familie durch die Musik. Und ja, jetzt natürlich mit Social Media ist es immer sehr spannend zu sehen, dass gewisse Leute das richtig feiern. Hey, haben dich übrigens gesehen? Und andere sagen einfach gar nichts. Und manchmal hat man dann so das Gefühl, ja, yeah, die wissen das, glaube ich, schon. Und die folgen mir, glaube ich, schon. Aber sie sagen dann gleich nichts. Also es gibt so wie alles. Und es ist eine gute Mischung.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Am Anfang dieser Folge möchte ich konkret auf eure Tätigkeit auf Social Media eingehen, also über Chancen, Verantwortung und den konkreten Einblick ins Influencerinnen-Sein. Im zweiten Teil möchte ich auf die Überschneidungen von der digitalen Welt und eurem echten Leben eingehen. Und zum Schluss schauen wir noch auf euch als Lehrerinnen, was euch beschäftigt, wo ihr Herausforderungen seht im Beruf und was ihr euch für die Schule von morgen wünscht. Darian und Isabel haben schon ein bisschen erzählt, warum sie angefangen haben auf Instagram. Was war deine Motivation, Sabrina, mit Schulgefunkel online zu gehen?
Ja, also tatsächlich auch die Ariane mit A Teacher's Lifestyle, weil sie so die Ersten aus der Schweiz waren, die Ideen aus dem Klassenzimmer geteilt haben. Es hat bisher dann eben 2015 eigentlich nur deutsche Creatorinnen gegeben. Und ich habe eigentlich immer schon mega gerne Video- und Fotoproduktionen gemacht, eigentlich so hobbymässig, und habe dann so gefunden, ja, es macht mir auch Spass. Und Instagram war dann zumal halt wirklich nur eine Fotoplattform gewesen. Und hat einfach ein Foto aus dem Klassenzimmer oder von einer Idee irgendwie gelenkt und wir haben dann noch etwas Kurzes dazu geschrieben. Und so hat es dann gestartet, ja, dass auch ich Ideen teilt aus dem Unterricht, und es hat mega Spass gemacht.
Sabrina, du bist ja noch nicht so lange dabei. Wie ist das dazu gekommen?
Wir haben im Engadin immer Maiferien, und während der Maiferien war der Lockdown, Corona-Zeit. Dort habe ich gefunden, boah, was könnte ich eigentlich mit diesen Maiferien anfangen? Wir dürfen nie nicht hin. Und ich habe schon ganz lange als stille Followerin allen 3 gefolgt. Und ja, darum habe ich dann gedacht, ich habe so viel schon können profitieren von so tollen Lehrpersonen, die eben zeigen, wie man es auch wirklich in der Praxis umsetzen kann. Was halt oft auch fehlt, wenn man ein Studium macht und sehr viel Theorie kriegt. Und darum habe ich dann gefunden, hey, vielleicht kann ja irgendjemand auch etwas von mir mitnehmen, also probieren wir es einmal.
Ihr teilt eure Sachen ja unter dem Hashtag InstaCollegium. Auch andere Lehrpersonen, auch aus der Schweiz, aus Deutschland und Österreich, zeigen dort ihren Schulalltag. Wie hast du die Anfangszeit vor rund 10 Jahren erlebt, Ariane?
Wie es schon gesagt wurde ist von der Sabrina, das ist ja dazumals wirklich einfach eine reine Fotoplattform gewesen, Instagram. Und das hat das Ganze tatsächlich viel einfacher noch gemacht, weil ein Foto wie gelangt hat und vor allem auch der Inhalt wichtiger gewesen ist als die Produktion von einem Reel. Und ich habe das dazumals tatsächlich sehr viel entspannter gefunden. Die Sachen sind auch viel mehr bei den Leuten wirklich angekommen. Sie sind meiner Meinung nach mehr gelesen worden. Also es ist weniger das Schnelllebige gewesen, was wir jetzt heute haben, mit den Reels und mehr und weiter swipen. Genau, also das habe ich viel einfacher gefunden, um Ideen, die auch in die Tiefe gehen, zu teilen. Genau.
Ja, also ich erlebe das auch so. Also ich weiss auch vom SRF, es muss alles noch schneller sein, die ersten 3 Sekunden, die entscheiden und so weiter.
Genau.
Also die Schnelllebigkeit. Und über die Storys, wo ja jetzt heute irgendwie gefühlt alles läuft. Isabel, wie geht's dir? Wie hast du die Entwicklung wahrgenommen und hast du dich in dieser Zeit auch weiterentwickelt?
Definitiv, würde ich sagen. Ich habe so aktiv angefangen mit dieser Insta-Lehrerinnen-Challenge von Ariane. Die war, glaube ich, im Mai 2017, würde ich sagen. Dann bin ich so 3 Monate dabei gewesen. Und ich weiss noch, dass mein erster Beitrag, den ich zu dieser gemacht habe, hat Ariane repostet. Und ich habe so gefunden, wow, das ist jetzt das Krasseste, was mir je ist passiert. Und nachher ist es relativ langsam vor sich hergetümpelt, würde ich sagen. Es war sehr schweizbezogen gewesen. Man hat viel auch miteinander geschrieben, miteinander Sachen kommentiert. Und dann ist der Lockdown gekommen. Und ich hatte das Gefühl, es ist alles digital geworden. Und ich habe mich mit 2 anderen zusammengetan. Und wir haben angefangen, so Listen zu erstellen. Mit Ideen aus der Community auf Instagram haben die wie zusammengefasst.
fast für alle und dann wieder geteilt. Also ich habe wirklich so den Grundsatz Sharing is Caring probiert so umzusetzen und die Listen sind mega gut angekommen.
Mhm.
Und ich glaube, dort ist es bei mir dann auch mit den FollowerInnen aufgegangen und es ist immer mehr geworden. Ich bin allerdings nicht so die, die in dieser Foto-Video-Produktionswelt mega daheim ist. Das heisst, all die Neuerungen auf Insta haben mich immer gestresst. Also ich habe immer gefunden, muss ich jetzt eine Story machen? Oh nein, muss man jetzt Videos machen? Und das ist so das, was mich jetzt immer noch, als das Zeug stresst mich schon immer noch.
Ja, vor allem, ich finde persönlich, mir geht es ein bisschen wie dir, ich finde es auch sehr schade, dass die Beiträge sind ja oft, also das, was man als Beitrag postet, oft sehr aufwendig. Und dann tut es ja manchmal schon ein bisschen weh, wenn das eben heute gar nicht mehr so richtig gesehen wird oder auch nicht mehr geliked wird. Also ich sehe das bei mir auch. Natürlich, ich mache anderen Content, aber es läuft jetzt einfach über die Stories vor allem und das ist eben sehr schnelllebig. Ja, was sich sicher viele Followerinnen und Follower immer wieder mal fragen, ist, wie authentisch denn die Einblicke sind, die dir zeigen. Sabrina, wie entscheidest du, was du zeigst und was nicht?
Ja, also jetzt mit steigender Followerzahl überlege ich mir, glaube ich, schon noch einmal mehr, was ich wirklich preisgebe. Und für mich hat es auch in den Grundsatz geholfen, zu überlegen, würde ich das jetzt so irgendeiner wildfremden Person auf der Straße erzählen? Weil schlussendlich, wenn ich Kamera rede, ich weiss nicht, wer meine 64'000 FollowerInnen sind. Und natürlich überlege ich auch einfach Sachen, die mich persönlich betreffen. Also nicht, dass ich etwas von meiner Familie oder von meiner Tochter teile oder von meinen Schülerinnen und Schülern, wo man Rückschlüsse ziehen kann, weil da habe ich einfach schlichtweg auch nicht das Recht dazu, dass zu teilen.
Mhm.
Und darum ist es wirklich Sachen, die über mich persönlich sind. Aber auch dort, klar, schaue ich natürlich zu private Sachen. Möchte ich auch nicht teilen. Und für mich ist es immer noch ein Bildungsaccount in erster Linie. Und das ist auch bei mir so ein bisschen, ja, der Grundsatz, dass ich eigentlich vor allem Bildungsthemen teile. Aber natürlich auch ist man so ein bisschen gezwungen worden mit der ganzen Entwicklung von Instagram, dass man auch so ein bisschen sich als Person mehr zeigt. Genau.
Das gehen wir ja dann sicher noch ein bisschen ein, auch was für Regeln vielleicht ihr euch selber auferlegt habt. Dann vielleicht eine Frage in die Runde. Wie gesagt, wie ist es bei euch? Wie authentisch ist das, was dir zeigt?
Ich persönlich probiere, sehr authentisch zu sein. Ich probiere, mich so zu geben, wie ich auch in Wirklichkeit bin. Aber im Schulkontext haben wir einfach eben unsere Grenzen. Weil, wenn man Sachen sieht von Schülern, das ist einfach nicht erlaubt, außer man hat eine Erlaubnis von wirklich Eltern und so weiter. Also datenschutztechnisch muss man extrem aufpassen.
Aha.
Und darum ist es wie so, die Sachen, die wirklich im Leben passieren, während der Schule, während dem Unterricht, die ja vielleicht auch mal frustrierend sind, weil man hat müssen richtig laut werden oder so Sachen kann man wie nicht teilen. Und von dem her fehlt ein kompletter Teil von können authentisch sein.
Habt ihr das Gefühl, dass eure Followerinnen und Follower das schon auch verstehen, weil sie ja meistens auch Lehrpersonen sind und ja wissen, dass man das vielleicht nicht zeigen soll oder merken dann manchmal, dass sie das eben schon ein bisschen vermissen und eigentlich mehr das möchten auch sehen?
Ich hoffe, sie verstehen es. Ich probiere es auch immer wieder zu thematisieren. Ich habe erst einen Beitrag dazu gemacht, was ich eben aktiv nicht teile, obwohl es mega wichtig ist für meinen Berufsalltag. Ja, es ist wie so, ich kann mir vorstellen, dass das alles, was geteilt wird, stressig ist, wenn man mit diesem Beruf anfängt und sieht, was andere alles machen. Wenn man nochmal auf die Authentizität zurückkommt, muss ich sagen, ich glaube, bei mir merkt man mega fest, wenn viel kommt, habe ich viel Zeit. Und wenn ich echt keine Zeit habe, der kommt einfach auch nichts, weil es ist immer noch, du hast vorhin aufgezählt, was ich alles mache und was ich alles habe und Familie und der Beruf und noch Praxislehrperson. Instagram kommt zuerst. Also das mache ich, wenn ich Zeit habe für das. Und sonst kommt echt nichts. Und ich bin auch niemandem irgendetwas schuldig. Und ich glaube, dort sind auch ganz klar meine Grenzen.
Also ein Hobby?
Ja.
Ja, wo ich selber noch Beiträge aus dem Schulzimmer gepostet habe, ist ab und zu auch Kritik gekommen, dass ich nur die schönen Sachen zeige oder alles zu perfekt aussieht. Wie erlebst du das, Sabrina?
Das ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Ja, es ist viel einfacher, um die Sachen zu zeigen, die man eben auch in dem Rahmen, wo mir zusteht, darf zeigen. Und eben der Rest bleibt wie halt weg, weil ich will die Kinder schützen.
Ich habe auch viel gehört, oder das, was du sagst, verstehe ich sehr gut, aber auch, dass man Druck auf andere Lehrpersonen ausübt, weil man ihnen ja nur die schönen Sachen zeigt, im Sinn von, es ist noch schwierig, das zu beschreiben, aber dass sie das Gefühl haben, man muss dann auch, dass die Top-Ordnung hat, man muss auch im BG die wunderschönen Sachen machen, man muss auch noch das Geschenk machen für einen Abschluss und so weiter. Also all die Sachen, die man präsentiert, können eben Druck ausüben. Kannst du die Kritik ein bisschen nachvollziehen, Ariane?
Ich kann das sehr gut nachvollziehen und ich finde, sie ist auch bis zu einem gewissen Grad berechtigt. Von der anderen Seite her, und ich glaube, das haben wir alle gemerkt, wenn du Sachen teilst, die halt einfach nicht so schön sind auf einer App wie Instagram, wo es darum geht, Sachen schön zu zeigen und um Reichweite und Likes geht, das Zeug funktioniert nicht. Und man kann dann schon sagen, ja, ich mache es für ein Like, das ist so ein bisschen, oder man macht es für, dass es einer Person hilft.
Mhm.
Aber es funktioniert halt einfach irgendwann nicht mehr Aufwand und Ertrag. Plus habe ich das Gefühl, dass gewisse Leute auch auf Instagram kommen, um diese Sachen zu sehen. Also ich finde, es ist auch die Frage, was konsumierst du als Konsumentin, oder? Was schaue ich an? Was will ich sehen? Und teilweise will ich dann auch nicht die schweren und schwierigen Sachen auf Instagram sehen und konsumieren. Genau, also ich kann das gut verstehen.
Mit den steigenden Followerzahlen entstehen auch neue Chancen, aber eben auch mehr Druck. Wie gehst du mit Likes und Insights, also mit den Zahlen um, Sabrina?
Ja, es ist sehr unterschiedlich, so ein bisschen. Also, früher hat es mich wirklich noch gar nicht irgendwie interessiert, weil ich einfach so mein Ding habe gemacht. Und dann eben schon mit der steigenden Followerzahl oder dann eben auch Kooperationen, wo man plötzlich merkt, dass das etwas Wichtiges ist. Auch macht man sich schon mehr Gedanken dazu. Aber eigentlich weiss ich, oder für mich ist es immer, wenn ich persönlich finde, hey, der Content ist cool und wertvoll, dann, ich kann nicht sagen, dass es mir egal ist. Ich finde es dann schade, dass eben vielleicht wenig Likes kommen, obwohl ich sehr viel Zeit investiert habe. Aber wenn ich wie weiss, es ist ein cooler Beitrag und ich sehe, er hat halt vielleicht nur 150 Likes auf 64'000 Follower, dann finde ich trotzdem, es ist eine riesige Zahl und ich habe trotzdem 150 Leute irgendwie inspiriert. Und das muss ich mir manchmal selber auch so ein bisschen wieder vor Augen führen, dass das eigentlich ja auch mega cool ist, einfach so 150 Leute, die es toll gefunden haben. Aber es gibt wirklich auch Phasen, wo es mich mehr stresst. Genau.
Es ist ja wirklich nicht einfach. Also ich sehe das ja bei mir selber. Aber wie du es jetzt auch schön gesagt hast, ich glaube, manchmal muss man sich dann schnell hintersinnen und wie auch die Zahlen, die man dann auch hat, wertschätzen. Und vor allem, was ich auch noch gelernt habe, ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt, dass mega viel still zuschauen. Und das vielleicht nicht durch ein Like oder durch einen Kommentar oder so zeigen. Manchmal sieht man das ja in den Abspeicherungen. Das habt ihr ja auch schon mal darauf hingewiesen, Teil von euch, dass man sieht, mega viel speichert es ab, aber liken es dann nicht. Und ich erlebe das immer wieder, dass ich merke, aha, es gibt eigentlich viel mehr Leute, die eigentlich doch noch zuschauen und wissen, was ich mache, aber das einfach nicht zeigen. Seht ihr das auch so?
Das ist jetzt vielleicht auch gerade ein guter Vergleich zu 2015. Also im Sinne von früher ist alles besser gewesen. Das ist tatsächlich, habe ich das dort viel mehr gemerkt. Dort ist viel mehr geliked, kommentiert worden. Du hast es auch gesagt, Isa, die Community ist viel kleiner gewesen. Man hat sich persönlich schon fast ein bisschen noch gekannt. Man hat Namen gekannt von den Leuten, Profil. Es ist weniger anonym und weniger so, dass, ja, ich habe mein Handy. Und, also ich finde, das merkt man fest.
Ich jetzt selber bin ja eben stille Followerin gsi. Das heisst, ich kann das super gut nachvollziehen. Ich gehe auf die Plattform und ich möchte eigentlich nicht meinen Namen in dem Sinn rausgeben, indem ich zeige, was mir gefällt oder so. Also ich kann diese Seite auch sehr gut nachvollziehen. Und erst seit ich selber Content mache und öffentliches Profil habe, merke ich, wie das eine Wertschätzung für uns Creator, Creatorinnen ist, wenn wir Likes kriegen. Und ich glaube, das ist auch sehr vielen gar nicht bewusst, dass wir das unglaublich wertschätzend, wenn geliked wird, wenn abgespeichert wird, wenn kommentiert wird.
Und ich muss auch sagen, das wisst ihr vielleicht nicht. Ich habe zwar euch auch schon Fotos geschickt. Ich bin jetzt in den letzten 2-3 Jahren sehr rumgekommen, in 50 verschiedenen Schulen gewesen. Und ich sehe immer wieder Sachen von euch. Also Materialien, die ihr ja auch verkauft. Wir kommen dann noch dazu, die in den Schulzimmern hängen oder Bänkli, die angefertigt worden sind. Also ihr seid präsent. Wir kennen euch und das ist mega schön. Also ich habe euch ja auch schon Bilder geschickt und finde das mega schön, dass man das dann auch so in dieser Form sieht.
Und ich habe dem auch immer mega Freude. Also ich habe schon mal etwas von mir gesehen in einem Tagesshow-Beitrag, wo es in ihrer Schule war. Und es hängt etwas an einer Schulzimmerwand. Und ich finde das mega schön. Das andere ist wie, ich habe den Vergleich schon mal gemacht. Das ist wie, wenn ich einen Post mache und eine Spielidee teile, dann wird das im besten Fall 2'500 Mal abgespeichert und hat 500 Likes. Das fühlt sich manchmal so an, wie wenn man 2'500 Leuten etwas schenken würde und nur 500 haben Merci gesagt. Das fühlt sich nicht mega gut an und ich musste lernen, das abstellen. Also ich musste wirklich sagen, ja, ich mache es weiterhin, es haben 500 Merci gesagt, aber grundsätzlich in meinem echten Leben finde ich das eigentlich nicht eine schöne Entwicklung, wenn man etwas bekommt und sich wie nicht dafür bedankt. Die Frage ist, sind sich die Leute bewusst, wie wichtig das für uns ist und was das bedeutet?
Mich würde es wundern, ob du dir bewusst bist, wie viele Followerinnen und Follower du wirklich hast. Du hast ja letztens gerade einen Beitrag gemacht, wo du es auch versucht hast aufzuzeigen, weil du könntest ja 5-mal das Hallenstadion füllen. Muss man schon sagen, ich finde das unglaublich. In meiner Vorstellung, du hast einen Bildpost gemacht, wo du dann so die zeigst, die Anzahl Followerinnen und Follower. Was macht das mit dir? Und bist du dir das dann wirklich einmal so bewusst, wie viele Menschen du mit dem, was du machst, erreichst?
Ich glaube, das kann man sich fast gar nicht bewusst sein. Also es sind wirklich unglaublich viele Leute, unglaublich viele stille Personen. Es gibt Momente, wo ich mir meine Community zurückwünsche, wo ich vielleicht 10'000 hatte, weil ich wie noch ganz viele Leute gefühlt gekannt habe, die dahinter stehen, hinter diesen Profilen, wo man mit Leuten noch hat geschrieben, sich viel aktiver austauscht, wo ich muss sagen, wo ich auch noch eine aktivere Followerin war. Weil das bin ich heute auch nicht mehr. Aha. Ich tue auf Instagram produzieren und eigentlich nicht mehr wirklich konsumieren. Aber ja, es ist wie, wenn ich mir das vorstelle, ich kann etwas denken und das dann in eine Story reinpacken und eine Stunde später haben 2'000 Leute gesehen, was ich gedacht oder was ich anhabe. Oder ja, es macht einem manchmal auch ein bisschen Angst und man muss sich schon sehr bewusst sein, was man dort auch teilt.
Eben wieder die Verantwortung, ja, die man trägt, aber eben auch für sich selber auch. Also nicht nur jetzt für die Schülerinnen und Schüler, sondern auch für sich. Sind ihr denn schon mal am Punkt gewesen, wo der Druck wirklich zu gross geworden ist, dass ihr eben immer auch münd posten, wieder münd etwas zeigen? Wir wissen alle, dass es natürlich die Regelmäßigkeit hilft auch, dass man gesehen wird und dass man angezeigt wird und so weiter. Wie ist es euch da vielleicht schon ergangen?
Mir fällt es ab dem Punkt an fast stressen, wo eine Kooperation hinten dran ist. Ich hatte mal eine Kooperation, wo ich eine gewisse Anzahl Likes und eine gewisse Reichweite erreichen musste. Mich hat das dermassen gestresst, das mache ich nie mehr. Also da habe ich so gemerkt, das ist meine Grenze, das ist es mir einfach nicht wert. Weil ich habe dann aber das Gefühl, die Leute zahlen ja etwas, für das sie Content von mir bekommen. Und darum habe ich auch die ganzen Kooperationen auch so gut wie es geht klein runtergeschraubt, weil ich gemerkt habe, das ist für mich ein riesen Stressfaktor. Mhm. Wann muss ich es posten? Wann muss es parat sein? Korrekturschleifen, also wenn man den Content muss produzieren, jemandem schicken, die schauen nochmal drüber, dann muss man ihn wieder anpassen. Dann probiere ich wirklich Kooperationen einzugehen, die so niederschwellig wie möglich sind, damit es eben nicht so mega stresst.
Also Druck im Sinne von, weil du eine Kooperation hast, also musst du abliefern sozusagen. Ja. Jetzt vielleicht ganz ohne Kooperation, habt ihr dort aber auch schon nur für das auch schon Druck gespürt?
Ja, ganz klar, ja. Und es ist spannend, weil ich kann nur für mich reden, aber man hat es immer wieder. Und ich weiss von Anfang an, dass ich niemandem irgendetwas schuldig bin, dass es ein Hobby ist, dass ich es gerne mache. Und trotzdem fängt man sich an vergleichen. Und irgendwann hat man den Druck. Und im Moment hat man wieder so eine Phase auf Social Media, wo aktuell habe ich das Gefühl, es geht gar nicht mehr um Schönheit, um Ästhetik, sondern im Moment geht es einfach um produzieren, produzieren. Am besten machst du gerade 4 Reels pro Tag und 10 Stories und dann schon noch einen Beitrag auch noch. Einfach produzieren, es ist Masse im Moment. Das ist so die aktuelle Entwicklung, finde ich.
Es geht weniger um den Inhalt als um die Menge von Inhalt, die man produziert, oder?
Vielleicht spüre ich diesen Druck weniger, weil das kann ich einfach gar nicht leisten. Also es geht gar nicht, dann ist es halt einfach so.
Sabrina, Ende letztes Jahr war der Druck für dich, glaube ich, sehr gross gewesen und du hast das sehr offen und ehrlich mit deiner Community geteilt. Du hast dann auch mehrere Monate Pause gemacht und bist gar nicht online gewesen. Was hat dich zu diesem Schritt bewegt?
Ja, genau. Es ist so wirklich eine intensive Lebensphase, würde ich mal sagen, gewesen, wo ich einfach sehr viele Projekte gleichzeitig am Laufen hatte. Und wie es Isa auch schon gesagt hat, bei mir ist wirklich auch Instagram eigentlich an unterster Priorität. Also für mich ist das wirklich nach wie vor ein Hobby. Und ich habe einfach gewusst, ich werde keine Zeit haben. Und wenn man es eben auf den Stress und Druck, mich stresst es mehr, weil ich eigentlich ein Mensch bin, der so viele Ideen hat für Content, aber ich hatte keine Zeit mehr gehabt, das auch in dieser Qualität, die ich es eben gerne hätte, umzusetzen. Und dann habe ich für mich entschieden, ich muss mal einen Break machen. Mhm. Und gerade die ganze November-Dezember-Zeit finde ich sowieso immer sehr stressig auf Social Media mit all diesen Gewinnspielen und Adventskalendern und weiss nicht was. Und dann, ja, ist mir aber auch ein Anliegen gewesen, das mal eben offen der Community zu teilen. Auch so ein bisschen der Gedanke, eben, dass ich langsam so ein bisschen die Übersättigung auch so ein bisschen schade finde. Aber es gibt so viele Accounts, also wirklich auch sehr viele coole Accounts, aber irgendwie, es ist so ein Dschungel im Moment und irgendwie muss man so, oder fühlt man sich manchmal so ein bisschen auch gezwungen, eben die Trends mitzumachen, die ich eigentlich finde, möchte wie nicht, aber ich weiss, ich muss manchmal einen Trend vielleicht machen, dass ich eben wieder ein bisschen Reichweite kann generieren kann und dort bin ich manchmal echt so ein bisschen im Zwiespalt und das finde ich sehr schade und eben dann wirklich manchmal auch stressig. Und weil es ein Hobby ist und es mir weiterhin so soll Spass machen, habe ich einfach gefunden, ich brauche mal eine Pause und bin auch jetzt im Moment gerade nicht mehr so aktiv. Ja, ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, dass man dort auf sich schaut.
Ich habe es sehr schön gefunden, wenn man jetzt dich so begleitet hat, auch, dass du eben das so offen auch gesagt hast und auch den Einblick gegeben hast. Vielleicht auch, weil ich dich persönlich kenne, aber es macht etwas mit einem, weil man eben wahrnimmt, dass es jemandem vielleicht auch nur auf digitalem Weg nicht so gut geht oder eben eine Entscheidung trifft. Es kostet aber schon auch sehr viel Mut, das dann so vielen Menschen vielleicht auch zu erklären, warum. Und vor allem, warum muss man es ihnen erklären? Das ist ja auch noch eine spannende Frage.
Ja, es ist noch lustig. Also, ich werde von vielen Seiten bewundert und sagen, wow, oh, oder selbst im Team oder so, dass ich so offen mit dem umgehe. Aber für mich hat es sich irgendwie nicht mutig angefühlt. Das ist die Realität. Und eben, ich weiss, es geht ganz vielen Menschen genau gleich. Und darum, für mich ist es eigentlich nichts Mutiges gewesen. Es ist einfach eben authentisch und die Realität schlussendlich, ja.
Ihr zeigt alle eure Gesicht, ihr zeigt eure Schulzimmer, eure Wohnungen, ihr setzt euch für Sachen ein, die euch wichtig sind. Ich gehe davon aus, dass es Menschen gibt, die das nicht nur lässig finden und das Gefühl haben, sie müssen euch oder das, was sie von euch bekommen, bewerten und kommentieren. Auch ein paar andere Teachfluencerinnen haben schon geteilt, wie zum Beispiel ihre Kleidung, ihren Körper und so weiter ungefragt bewertet werden. Isabel, bei dir weiss ich, dass du schon einiges zu hören und auch zu lesen bekommen hast, weil du zum Beispiel genderisch und einmal hast Kritik bekommen, weil du den Frauenstreik mit deiner Klasse thematisiert hast. Wie bist du mit dem umgegangen?
Mit ganz viel Humor. Sonst geht es wie nicht. Was man sich bewusst machen muss, ist, oder ich habe das extrem gemerkt, wenn Kritik kommt, dann kommt die Kritik meistens nicht aus den eigenen Reihen. Also es kommt nicht von Lehrpersonen, sondern sehr oft kommt Kritik dann, wenn ein Beitrag oder ein Reel sowie die Lehrpersonen-Bubble auf Instagram verlässt und in die Welt rausgeht, gefühlt. Und dann bekommt man, glaube ich, einfach auch den Frust ab, den die Gesellschaft auf Lehrpersonen hat. Und ich habe jetzt noch nie das Gefühl gehabt, dass ich so viel Kritik bekommen, dass ich mit dem aufhöre, was ich mache, sondern eigentlich stehe ich zu dem, was ich sage und was ich mache. Und darum ist es bis jetzt noch sehr gut an mir abprallt.
Finde ich stark. Ich finde nämlich, wenn man das auch so liest bei anderen, finde ich schon noch krass. Und ich muss auch sagen, gerade ihr als Frauen, würde ich sagen, stehen nochmal in einem anderen Fokus. Eben wie schon angesprochen, auch so ein bisschen Aussehen und Kleider und so weiter. Wie nehmt ihr das wahr? Oder habt ihr dort auch schon etwas in diesem Bereich erlebt?
Ich glaube, was hilft, ist, auf die Kommentare aufmerksam zu machen. Gerade bei Gender-Debatten habe ich also ein paar Mikes und Christophs und Liselottes, die da Sachen kommentieren, wenn ich mal wieder gendere. Und die Kommentare, ich screenshotte sie, ich tue sie in meine Story. Auf einen blöden Kommentar von irgendjemandem kommen 50 coole Nachrichten von Leute, die diesen Kommentar auch blöd finden. Und ich glaube, so kann man es dann wieder aufheben.
Finde ich gut, wenn du das kannst. Also mir tut manchmal der eine dann sehr weh, obwohl ich weiss, eigentlich hat er 30 Netter geschrieben. Also manchmal geht es mir so. Also ich finde das gar nicht so einfach.
Ich finde es auch nicht so einfach. Und ich habe für mich den Weg gefunden, dass ich meistens einfach die Kommentare lösche bzw. sogar einfach das Profil blockiere. Also ich habe vorletzt gerade wieder eben auf eine Story, dass ich gekündigt habe, einen Kommentar bekommen in Richtung, ja, sag doch einfach, dass du zu faul bist zum Arbeiten. Und das hat mich wirklich zuerst auch so mega getroffen. Und ich habe gesehen, es ist von einer Frau, die auch Mama ist, geschrieben worden. Und dann habe ich mir echt selber sagen, hey, das ist ein Mensch, der frustriert ist. Und ich habe dann gesehen, sie folgt mir. Und dann habe ich gefunden, ich möchte nicht mehr, dass sie von meinen Ideen profitieren kann und habe sie blockiert. Und das ist für mich wirklich wie aus dem Sinn eigentlich. Also ja, ich habe für mich wie gefunden, ich muss dem nicht noch mehr Plattform bieten, sondern ich lösche es einfach.
Ich frage auch so, weil ja innerhalb von dem Insta-Kollegium sind gefühlt 95% Frauen, also Lehrerinnen aktiv. Vergleicht man sich denn da nicht?
Sicher. Auf jeden Fall. Also ich kann nur von mir reden. Natürlich, das ist ja auch das, was es teilweise schwierig macht, oder? Man schaut dann, wie machen die das? Oder man konsumiert. Ja, also ich würde sagen, mir passiert das schon immer wieder. Aber ich versuche dann halt auch, wie zu sagen, ja, ich bin ich. Genau wie man das halt im richtigen Leben auch macht. Auch im Lehrpersonenzimmer vergleicht man sich teilweise innerhalb von einem Team. Ich bin ich und ich mache das so gut, wie ich bin. Und sonst ist es eine Inspiration. Und dann nehme ich das, was mir gut tut. Und das andere eben, dann blockiert man vielleicht die Leute, die einen blöden Kommentar machen. Oder man folgt halt dann jemandem nicht mehr, die einem vielleicht auch in dem Moment nicht gut tut. Das finde ich auch ganz wichtig.
Und für Transparenz, ich finde es noch wichtig, dass man gleich auch schaut, wir sind jetzt mittlerweile doch schon einige Jahre öffentlich mit einem Profil auf Social Media und das ist auch ein Weg. Also bei mir ist das ein riesiger Prozess gewesen. Ich bin absolut erschüttert gewesen von dem ersten Video, wo nachher aus dieser Lehrpersonen-Community ist und ich habe so viel wirklich grusige Kommentare gekriegt. Ich bin massiv erschüttert gsi. Und es ist ein Weg und ein Prozess, dass man wie muss auch mit dem umgehen. Ich bin öffentlich. Es werden nicht alle Menschen das toll finden, was ich mache. Und meine Meinung oder meine Haltung wird wie noch stärker. Also ich stehe dann noch mehr zu dem, überlege mir natürlich auch noch zweimal mehr mittlerweile kann ich hinter dem stehen. Und wenn ich kann, dann, ja, dann stehe ich hinter dem und dann kann ich das wie auch heutzutage nehmen. Oder besser nehmen, sagen wir so.
Also ich finde es mega gut, was dir sagen. Also ich kenne sie ja auch ein bisschen von der Seite vom SRF mit Moderatorinnen und Moderatoren, die ja ebenfalls von öffentlichem Interesse sind. Und ich finde es schon noch krass, dass einfach gewisse Leute das Gefühl haben, sobald man eine öffentliche Person ist, jetzt wie ihr auf Social Media oder eben Moderatorinnen und Moderatoren im Fernsehen oder natürlich auch auf Social Media, dass man dann alle Recht hätte, die zu bewerten, ungefragt und so weiter. Also da bin ich schon nicht ganz einig, dass man das einfach so darf.
Und wenn man nochmal zum Thema Konkurrenz zurückkommt, haben wir es auch unglaublich clever gemacht, weil meine drei ärgsten Konkurrentinnen, wenn man es so nennen würde, auf Instagram, habe ich echt zu meinen besten Freundinnen gemacht. Und ich glaube, wenn man in diesem Gedanken innen bleibt, auch einander supporten und einander einfach alles Glück gönnen, was jemand anderes haben kann, das hilft. Also das hat sich so verändert, seit wir vier uns persönlich kennen. Also, ich meine, ich war ja ein richtiges Fangirl von Sabrina. Also, ich meine, wo sie mir zuerst mal etwas geschrieben hat. Also, es ist wie so, und das hat sich mega entwickelt. Und ich bin immer noch mega Fan von allem, was ihr macht. Und ich glaube, das ist mega, mega wichtig, dass man in diesen Gedanken innen bleibt und nicht denkt, aha, das kann ich halt nicht, sondern, hey, sie kann das und sie kann das ja mega gut.
Genau, und also auch der Vergleich, habe ich das Gefühl, hat uns alle auch weitergebracht. Also eben, ich vergleiche mich auch mit anderen, aber eben, ich schaue, was machen sie denn cool oder was finde ich cool an ihnen. Und dann versuche ich vielleicht auch, Teile von dort zu nehmen, die mich inspirieren und natürlich dann in meinem eigenen Stil umzusetzen. Aber ich finde auch, ja, die Konkurrenz hat uns schlussendlich auch daher gebracht, wo wir jetzt, glaube ich, stehen, ja.
Aber das ist ja sehr schön, dass wir eben heute alle zusammen da an diesem Tisch sitzen und auch so offen über das können reden.
Und es ist übrigens eine ganz coole Weiterbildungsplattform. Also so viele Ideen, die Lehrpersonen haben. Es ist so toll, um das auch mit der eigenen Klasse nachher umzusetzen.
Absolut. Schon nur, was ihr ja alles produziert, ist ja schon sehr wertvoll. Mit den steigenden Zahlen wird man ja auch sehr attraktiv für Kooperationen und Werbungen, die wir auch schon kurz angesprochen haben. Was war deine erste Kooperation, Ariane?
Ich glaube,
ich weiss es.
Oh, wirklich? Mhm. Das ist gut. Isa weiss, das ist mein Brain. Isa?
Happy Teaching Agenda.
Ja, das stimmt. Aber dort hat man irgendwie gar noch nicht von Kooperationen geredet. Darum habe ich jetzt noch ein bisschen weiter später gesucht. Das mit diesen Kooperationen, das hat sich ja dann wirklich erst entwickelt im Verlauf. Also man ist wie mit dem mitgewachsen. Mhm. Und ich weiss noch, als ich überlegt habe, eigentlich müsste ich Firmen anschreiben, ob sie mir Sachen würden schicken. Und ich habe so dann so ein Word-Dokument gemacht mit möglichen Firmen. Aber dort hat es Kooperationen gar noch nicht gegeben. Also das ist dann erst nachher gekommen. Aber ich habe dann das wie gar nicht gemacht. Ich habe mich nicht getraut, weil ich so gewesen bin, ja, was sollen die? Also, hä, sicher nicht, das machen die doch eh nicht. Und dann hat es angefangen mit diesen Uhu-Testpaket, die man irgendwie bekommen hat und irgendwie TESA. Ich glaube, TESA war meine erste bezahlte Kooperation gewesen. Mhm. Genau, ja.
Also, die haben eigentlich den Markt mit euch eigentlich mitentdeckt und gemerkt, ihr habt ja, und das ist ja ein riesen Vorteil von euch, also in jeder Bubble natürlich, aber jetzt, dass ihr ja sehr gezielt Lehrerinnen und Lehrer ansprechen und natürlich selbst nicht einmal mit einer riesigen Zahl, aber sehr gezielt ja Leute erreichen.
Das finde ich sehr spannend. Ich habe das Gefühl, Lehrpersonen sind immer noch unterschätzt, eigentlich was Kooperationen anbelangt. Also, weil Lehrpersonen sind ja wie sehr vielseitig. Du hast einerseits die Funktion von Lehrpersonen im Klassenzimmer, du hast aber auch die Privatperson, du hast Lehrpersonen, die in die Ferien gehen, oder? Das heisst, sie gehen in der Schulferien in die Ferien, das heisst, du hättest auch dort ein Potenzial. Und dann hast du noch ganz viele Kleider, die sie anhaben, du hast den ganzen Alltag. Also ich finde eigentlich, der ganze Lifestyle, den eine Lehrperson hat, würde sich wahnsinnig anbieten, aber meiner Meinung nach ist das bei den Firmen noch nicht angekommen. Was auch okay ist, weil eben, wie Sabrina auch schon gesagt hat, es geht ja vor allem auch uns um Bildung und um den Inhalt.
Sabrina, kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, für die, die zulassen, wie so eine Kooperation abläuft? Vielleicht so eine klassische?
Ja, also wie Ariane vorhin gesagt hat, also man kann natürlich selber Brands anschreiben, die man cool findet, aber häufig oder mit eben einer grösseren Followerinnenanzahl bekommt man auch Anfragen und dann, bevor überhaupt irgendetwas mal gepostet wird, ist ganz viel Admin. Also man schreibt sich hin und her oder man hat sogar einen Call, ein Meeting, wo man natürlich alles bespricht, was wünscht der Kunde, was für ein Content-Piece möchten sie buchen bei einem und dann werden Absprachen getroffen, natürlich das Honorar, der Posting-Zeitpunkt und wenn man das alles geregelt hat, dann geht es an Produktion. Und bisher mit den Partnerinnen und Partnern, die ich zusammengearbeitet habe, bin ich eigentlich immer sehr frei gewesen. Aber es gibt auch gewisse, die sehr klare Vorgaben haben, was sie für Botschaften drin möchten vermittelt haben oder wie es soll überkommen. Und dann ja, geht das Content-Piece live und im Nachgang muss man meistens noch die Insights schicken, also sprich eben Zahlen, wie das so gelaufen ist und natürlich auch noch Rechnung stellen. Also es steckt echt ganz viel Admin dahinter. Viele denken immer so, ja, man bekommt coole Produkte zugeschickt und that's it. Aber ja, es ist wirklich ein richtiger Job dahinter und braucht sehr viel Zeit auch.
Ja, und wenn man dort einliegt, muss man eben abliefern nachher.
Genau.
Und wie Isabel ja schon gesagt hat, die Zahlen, die ja dann eben etwas mit dem auch machen, vor allem wenn man sie dann vielleicht nicht erreicht, oder wir wissen ja alles, es kommt ein bisschen von Wochentag drauf an, manchmal einfach ein bisschen Glück, ob es läuft oder nicht, egal wie viel Mühe man sich vielleicht auch gegeben hat. Eure Zielgruppe ist ja ziemlich klar definiert, Lehrpersonen und vor allem Frauen zwischen 25 und 45. Wie entscheidend ist das für Werbekunden, Sabrina?
Also du fragst gerade die falsch. Ich bin die wirklich am absolut wenigsten Kooperationserfahrung hat und auch am wenigsten Kooperationen eingeht. Darum gebe ich da jetzt gerne weiter.
Gut, wer will es beantworten?
Ich glaube, das ist schon entscheidend für den Kunden, weil wir werden auch nach dem Media-Kit gefragt und dort haben wir ja wie die Informationen zu unserer Community drin. Man sieht die Anzahl plus minus Verteilung von Mann und Frau, man sieht die Länderverteilung und ich glaube, das ist fast noch der wichtigere Punkt, wo und wie viel Prozent ist Community. Das hast du auch mal angesprochen, Isa. Am Anfang war vieles auch Schweiz gewesen. Jetzt hat sich das natürlich durch den ganzen Dachraum verteilt und das ist natürlich für den Kunden sehr wichtig, oder? Wenn es jetzt ein kleiner Brand aus der Schweiz ist, ist das mega wichtig, dass der Prozentsatz der SchweizerInnen-Follower auch eine gewisse Höhe hat. Und vielleicht für das Produkt, das europaweit vertreten wird, dort ist es, ja, kommt es nie weniger darauf an. Darum, ich glaube, die sind schon wichtig, die Infos.
Mich nimmt gerade mal Wunder, wenn du das ansprichst. Wie habt ihr euch entschieden, ob Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch? Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Auch beim Podcast, ehrlicherweise. Ich habe natürlich gewusst, wenn ich es auf Hochdeutsch mache, würde ich ganz viel mehr Menschen erreichen. Ich habe aber gemerkt, dass einfach Bildungssysteme wirklich zu verschieden sind. Schon bei uns ja in den Kantonen, aber dann noch mit zwei anderen Ländern. Wäre es kompliziert, wie sind ihr da vorgegangen? Oder ist das eine klare Entscheidung?
Authentisch sein. Schweizerdeutsch.
Genau. Ich habe mit Hochdeutsch gestartet. Also, es ist eine lustige, auch da ist es ein Prozess mit Social Media, weil du fährst, oder ich habe angefangen mit ohne mich zeigen und ohne meine Stimme. Also, ich will anonym bleiben, aber ein öffentliches Profil. Und nachher geht es weiter mit, okay, es wäre halt schon einfacher, wenn ich dazu reden könnte. Und damit mich alle verstehen, mache ich es auf Hochdeutsch. Wir meinen ja auch in der Schule, oder? Also, das Hochdeutsch, ja, reden. Und dann, irgendwann habe ich gemerkt, oh, eigentlich ist es einfach noch einfacher, wenn ich mich einfach zeigen kann. Und vor allem kommt es einfach besser an, wenn man weiss, wer hinter dem Profil steckt. Und auch das ist so über die Jahre ein Prozess, den man macht. Und mittlerweile Schweizerdeutsch will einfach, ja, authentisch sein.
Plus haben wir jetzt Untertitel. Das übersetzt direkt auf Hochdeutsch. Das heisst, das war für mich auch noch ein mega Gamechanger gewesen. Dass
stimmt,
du sagst,
die sind
hey,
jetzt
ja,
einfach auch dabei. Ja.
Die meisten konsumieren Social Media eh ohne Musik oder ohne Ton oder du hörst es nicht, sondern liest es, weil es jetzt langsam geht.
Isabel, du machst ja neben klassischen Schulcontent auch Werbung für Gewürze, Snacks und Make-up. Wie hast du dich für das entschieden?
Weil ich einfach nicht nur Lehrerin bin. Ich glaube, das ist der springende Punkt und das ist das, was vorhin Ariane schon hat angesprochen. Ich bin immer noch Isabel, ich bin Lehrerin, ich bin aber auch noch ganz viele andere Sachen. Und dort ist für mich mega wichtig, dass das Produkte sind, die wirklich in meinem Alltag stattfinden. Also ich mache nicht Werbung für etwas, das ich nicht brauche, aber wenn ich etwas täglich konsumiere, täglich nutze, anwende, dann erzähle ich ja auch von dem. Und für mich ist dort so ein bisschen der springende Punkt, erzähle ich auch meinen Freundinnen im echten Leben von genau dem, dass das Gewürz mega gut ist, dass der Lippenstift eine schöne Farbe hat oder dass die Gummibärchen echt mega fein sein. Und das ist für mich der Punkt. Ich mache authentisch Werbung für das, weil ich die Sachen wirklich nutze.
Wie lukrativ sind denn die Deals und wie weit würdet ihr vielleicht gehen, je nach Preis, den ihr euch bietet? Würdet ihr dann auch mal weitergehen? Also, ja, das ist natürlich super, das brauche ich auch. Wie sieht es da aus?
Nein, also ich habe noch nie Werbung gemacht für etwas, das ich im Nachhinein in die bereue oder nicht dahinterstehen könnte. Und ich habe tatsächlich auch schon Anfragen bekommen, die vielleicht lukrativ gewesen wären, wo ich hätte können sagen, ja, wäre ein cooles Angebot, aber wo ich wie ich gewusst, es wäre nicht authentisch, eben, es wäre etwas gewesen, das ich selber vielleicht gar nicht so nütze. Und ja, die Frage, ob es lukrativ ist, jetzt mit dieser Followerinnenanzahl, die wir haben, finde ich schon, es ist lukrativ, wenn man eine Kooperation eingeht, obwohl wir, glaube ich, immer noch deutlich unter dem liegen, wo andere, gleich grosse Creators in einer anderen Bubble bekommen. Aber ja, es ist doch auch ein schönes Nebeneinkommen, wo man für unsere Arbeit, wo wir ja sehr, sehr viel unentgeltlich, also was wir alles eben auch posten, wo wir ja gratis machen für unsere Followerinnen und Follower, ist das eigentlich gleich so ein kleiner Lohn auch dafür.
Ich habe natürlich extra jetzt ein bisschen ketzerisch gefragt und ich möchte das auch noch mal rausheben. Also es ist ja bei allem das, was ihr möchtet. Aber ich merke das ja auch beim Podcast. Eben, wir machen ganz viel unentgeltlich und ganz vieles, was wir machen, sieht man nicht. Also jedes Reel, das ihr postet, jeder Beitrag, den ihr gestaltet, ist ja ganz viel Vordenken dabei, nachher das Erstellen, das Bearbeiten, Caption schreiben und so weiter. Also es ist so viel. Und wenn man dann noch an die Deal geht, ist ja dann noch viel mehr dabei. Eben, du hast es vorher schon gesagt, das Administrative, das dazukommt. Und wegen dem tut es dann eben manchmal auch gut, wenn man für das ein Zeichen bekommt. Genau.
Ich glaube, was hilft, ist, dass die Einnahmen, die ich durch Kooperationen habe, die sind ein Plus. Und Aha. Ich bin nicht auf die angewiesen. Und ich glaube, das hilft mega. Und darum kann ich es jetzt in meinem Fall auch nicht vergleichen mit anderen Leuten, die wirklich das als Beruf haben. Und das sind ihre Einnahmen. Und wenn sie das nicht machen, dann haben sie am Schluss kein Geld auf dem Konto. Ich habe mein Geld auf dem Konto, weil ich Schuh gebe und nicht, weil ich Influencerin bin. Also es ist für mich, manchmal empfinde ich es fast so ein bisschen wie als Spielgeld. Also es ist so das, was oben drauf kommt, wo man dann einfach ein bisschen mehr hat. Und das nimmt natürlich sehr viel Druck raus im Sinne von, ich muss mit dem Geld verdienen. Und darum darf man auch viel lockerer Sachen eben auch ablehnen, auch Aha. Wenn sie lukrativ wären gewesen.
Als wenn es eben dein Job wäre und du das Geld musst genau, verdienen, dann würdest du vielleicht ja dann auch Anfragen etwas machen, wo du vielleicht nicht wirklich dahinter stehst. Ja.
Vielleicht noch ein Insight ist so, es gibt ja auch noch die Form von Barter Deals. Das ist, wenn du ein Produkt bekommst, aber unbezahlt. Also eigentlich, wenn du ein Produkt zum Testen bekommst. Und ich würde sagen, ich habe auch schon Produkte getestet, wo ich im Nachhinein gefunden habe, ja, finde ich jetzt Medium. Oder würde ich jetzt im Nachhinein nicht mehr zeigen. Und was ich jetzt dort angefangen habe, ist einfach ganz klar zu sagen, ich zeige es erst, wenn ich es getestet habe.
Aha.
Weil die wollen ja dann häufig, hey, ich schicke es dir mit, du zeigst, wie du es auspackst. Und das ist dann ja nur ein unbezahlter Deal. Und dort finde ich es mittlerweile wirklich schwierig, weil ich einfach nicht mehr will, Sachen zeigen, wo ich nicht vorher schon 100% weiss, das finde ich cool.
Viele von euch verkaufen auch noch Unterrichtsmaterialien, die ihr selber hergestellt und entwickelt habt. Sabrina, du verkaufst unter anderem einen Lernbegleiter inklusive Webinar, Material für Standortgespräche und verschiedene Komplimentenkarten und Poster, die wir ja auch schon angesprochen haben und ich auch schon in anderen Schulzimmern gesehen habe. Wie sind die entstanden und warum verkaufst du sie?
Ja, genau. Also sie sind aus der Praxis entstanden von mir und dann habe ich es eben gezeigt auf Instagram und das Interesse war gross, gewesen, ob man das nicht irgendwie auch bekommen könnte. Habe ich dann angefangen, das so zu bearbeiten, dass ich es dann wirklich kommerziell eben darf verkaufen.
Mhm.
Zum Beispiel gerade beim Lernbegleiter, da haben wir wirklich einen sehr ausführlichen didaktischen Kommentar noch dazu geschrieben, dass es dann wirklich auch andere Lehrpersonen sinnvoll können nutzen können. Und ja, so ist der Webshop dann eigentlich entstanden, genau.
Ariane, auch du verkaufst einiges, zum Beispiel Adventshausaufgabenmaterial für Lerngespräche und sogar eine Anleitung für den Bau von Sitzbänkchen. Und zudem gehst du online und auch 1:1 Kurs fürs Churer-Modell. Was ist deine Motivation dahinter?
Genau, auch wieder da der Praxisbezug. Wirklich realitätsnähe Sachen den Lehrpersonen zur Verfügung stellen. Wobei mein Job also sehr bescheiden ist im Vergleich zu den anderen. Aber es ist mir vor allem auch um die Webinare und Online-Kurse gegangen, um zu zeigen, wie machen wir das? Wie ist sie in der Praxis? Und das hat mich motiviert, um das wirklich aufzubauen, auch zusammen mit der Sabrina, die Online-Kurse und Webinare zu geben.
Isabel, mich würde noch interessieren, gibt es auch Kritik? Also jetzt können wir ja schon sagen, du hast schon ein bisschen angesprochen, Sabrina, die Kommerzialisierung auch von der Schule oder vom Material, wie erlebst du das?
Ich glaube, es ist mega wichtig, dass man sich bewusst ist, dass Material, das man fürs eigene Klassenzimmer und für die eigenen Schülerinnen und Schüler erstellt, nicht das Material ist, das näher schlussendlich auf eine Homepage aufgeladen wird und zum Verkauf angeboten wird, weil es gehört unglaublich viel dazu, bis man das hat parat gemacht, bis das aufgeladen ist. Es ist sehr viel mehr Arbeit und das, glaube ich, ist sehr wichtig.
Ein schwieriger Punkt, den ich auch gefunden habe, ist, in der Zeit, als ich ja auch noch Schulinhalt gemacht habe, sind die Verkaufsplattformen, wo ich immer wieder auch Materialien gesehen habe, die ja einfach schöner gemacht worden sind von Lehrmitteln oder so. Ich bin auch immer wieder angesprochen worden für meine NMG-Dossier und habe dann die extra nicht verkauft, weil ich gewusst habe, das sind ja nicht meine Ideen. Oder eben auch Sachen, die vielleicht von euch gekauft werden und dann ja der ganzen Schule zur Verfügung gestellt wird. Was sagt ihr da dazu?
Ich glaube, mit den zusammengestellten Materialien muss man einfach ganz ehrlich sein. Ich stelle ganz viele Übungsdossier für meine Schülerinnen und Schüler zusammen, zeige die auch ab und zu mal und werde ganz oft gefragt, stellst du das auf deine Homepage, verkaufst du das? Und ich sage jedes Mal, nein, das darf ich nicht, das sind nicht meine Ideen, das kommt nicht aus meinem Kopf, sondern die Sachen sind zusammen kopiert.
Also ich finde das mit den Verkaufsplattformen wirklich auch noch so ein kritisches Thema, weil gerade in den letzten Jahren habe ich schon das Gefühl, es haben ganz viel so ein bisschen das Geld geschmückt und echt gefunden, sie können jetzt mit Material erstellen und verkaufen zu grossen Geld machen, wo ich wirklich manchmal so ein bisschen kritisch sehe, dass nicht mehr der pädagogische Mehrwert dahinter steckt, sondern dass es wirklich darum geht, Material zu verkaufen. Ich frage mich dann schon, wenn man auf dieser Plattform nach Nomen sucht, braucht es jetzt irgendwie 1000 verschiedene Dossiers, wo man die Nomen üben kann? Und warum kann man nicht die Lehrmittel nutzen, die ja wirklich auch sie entwickelt wurden? Und dort sehe ich mich wirklich nicht in der Rolle einfach von einer Lehrmittelautorin, zum noch mehr, sondern wirklich, dass ein Lehrmittel ergänzt oder dann wirklich etwas, was es so noch nicht gibt. Und nicht einfach eben noch ein bisschen aufhübschen und das dann weiterverkaufen.
Jetzt sind ihr natürlich nicht die einzigen vier, die eine grosse Anzahl an Followerinnen und Follower haben im Bildungsbereich. Und genau genommen sind ihr ja auch ein bisschen Konkurrentinnen. Isabel hat zwar schon gesagt, ihr habt das zum Positiven gewendet, dass ihr heute Freundinnen sind. Aber wie erlebst du das, Sabrina, so in dieser Insta-Kollegiums-Bubble?
Ich habe auch schon früher gesagt im Podcast, es kommt auch so ein bisschen auf die Phase drauf an, wo man drin steckt, weil es gibt die ganz entspannte Phase, wo man wirklich einfach sieht, hey, es ist ein Mehrwert für alle, die Kinder profitieren, die Lehrpersonen können profitieren, es ist mega cool, dass man so viel Inspiration kriegt. Und dann gibt es die Phase, wo man vielleicht auch eben ein bisschen gestresst ist und das dann passiert, dass man sich halt wirklich eben vergleicht oder auch sich als Konkurrenz sieht. Und ich glaube, dort ist einfach wichtig, auch wieder zu sehen, was man hat, was man Tolles erarbeitet hat und auch, was einfach andere Menschen auch alles können Tolles beitragen. Also jetzt zum Positive gesehen, es gibt genau das Gleiche dann auch im Negativen natürlich.
Vielleicht noch ein bisschen tiefer, wie unterscheidet ihr euch jetzt und wenn es so Werbedeals gibt, sind ihr nicht auch schon neidisch gewesen, dass die einen für die SBB oder die anderen für die IKEA und so weiter? Also das seht ihr ja auch und fragt ihr euch dann nicht auch, warum habe ich den Deal nicht bekommen? Also wie sieht es da aus?
Also unter uns vier, ehrlich gesagt, wirklich nicht. Weil das kann ich gar nicht, weil es sind ja wie meine Freundinnen. Vielleicht vorher, wo wir noch nicht so gut befreundet waren, habe ich schon wieder gedacht, wow, mega cool, dass sie das kann. Aber bei anderen CreatorInnen, ja eh, denke ich schon, ja, hey, nein, das fände ich jetzt auch mega cool. Aber bei euch gar nicht.
Ich kann mich noch so gut erinnern, wo meine Followerinnenzahl, die Followerinnenzahl von den anderen hat überschritten und jetzt gehört hat, das kann ich nicht sein, das stimmt für mich so nicht. Und ja, weil ich wie gemerkt habe, ich gönne allen das genauso fest, wie ich es auch mir gönne und cool finde, dass ich das habe. Und ja, vielleicht ist das auch so ein bisschen die eigene Persönlichkeit, der eigene Charakter, wie gut dass man sich von solchen Sachen abgrenzen kann. Es hat unglaublich viel in dieser Insta-Lehrerinnen-Bubble und man muss sich einfach auch abgrenzen können.
Aber würdet ihr sagen, dass ihr euch schon auch vom Content her vielleicht auch spezialisiert habt oder unterscheidet? Sabrina, bei dir ist auch Musik ja sicher auch ein grosses Thema. Ariane, bei dir ja auch das Chormodell. Also sind das vielleicht auch Sachen, wo ihr euch nochmal ein bisschen, wie soll ich sagen, jetzt in so einem grossen Becken auch nochmal so ein bisschen den USP raussticht dann?
Ich habe das Gefühl, alle von uns hier haben wirklich die Stärken in Bereich, wo man dann eben wirklich nochmal sieht, wow, cool. Eben bei dir, Isa, ist es auf jeden Fall Spiele. Und bei dir ist es auf jeden Fall, Ariane, Chormodell, Zimmereinrichtung. Bei dir, Sabrina, mit dem Lernbegleiter, mit reflektieren, Gefühl. Da verbinde ich das auch gerade. Oder? Und wenn ich selber in meinem Unterricht nachher weiss, hey, jetzt muss ich wieder irgendetwas einmal Input kriegen zu reflektieren, zu Gefühlseinheit, dann weiss ich schon, hey, ich gehe bei Schulgefunkel anschauen. Und das hilft schon. Und bei mir, genau, ich probiere dann immer wieder in das Musik und habe mir auch schon ein paar Mal überlegt, ob ich einfach nur noch Musik-Content für Lehrpersonen, die sich halt nicht so wohlfühlend mit Musikunterricht. Und haben dann aber gleich gefunden, nein, es bleibt ein Hobby, die Plattform. Und das heisst, das, wo ich gerade Lust habe, das möchte ich auch nachher teilen. Darum ist es für mich ganz klar, dass es einen Mix gibt.
Zum Abschluss von dem Teil würde es mich noch wundern, oder vielleicht für die, die jetzt zuhören, die selber auch aktiv auf Instagram sind oder es vielleicht gerne möchten. Was sind eure Tipps, die ihr ihnen mitgeben könnt?
Ich würde einfach mal ausprobieren. Sabrina hat es vorher ganz schön gesagt, man muss ein bisschen das reinwachsen und ein bisschen herausfinden, ja, wer ist man da auf Insta und welche Formate sprechen für einen oder funktionieren gut, nur für einen selber und dann einfach mal machen und ausprobieren und vielleicht eben auch Profile anschauen, wo man sagt, hey, das finde ich eigentlich cool. Nicht kopieren eins zu eins, sondern eben inspirieren und dann, wie Sabrina auch schon gesagt hat, zum eigenen machen und vor allem einfach ausprobieren und sich nicht abschrecken lassen von Likes, von tiefen Followerzahlen, weil nur schon 20 Leute oder 100 Leute oder 1000 Leute sind, wenn man sich's vorstellt, mega viel.
Mhm.
Und ich finde aber in dieser Hinsicht noch sehr wichtig zu erwähnen, einfach auszuprobieren, finde ich manchmal auch noch ein bisschen gefährlich, aber man muss sich bewusst sein, auch mit einer kleinen Followerinnenanzahl. Wir haben ein Beispiel, wo nachher trotzdem ein Reel plötzlich ist viral gegangen und 1 Million Aufrufe hat bekommen. Also man muss sich schon bewusst sein, was man postet und nicht einfach mal, ah ja, ich zeige mal das Zimmer und man sieht vielleicht noch Namen von den Kindern drauf. Aber auch gerade das ganze Rechtliche, finde ich schon, muss man sich vorgängig gut überlegt haben und auch überlegen, eben, wer informiert man vorab und zeige ich mich, sieht man oder kann man herausfinden, wo arbeite ich? Und das finde ich ganz wichtige Überlegungen, bevor man einfach mal ausprobiert und loslegt.
Das stimmt, das tue ich zu 100% unterschreiben, nachdem man sich das überlegt hat, einfach mal machen.
Wir haben ja gesagt, dass sich der Content eben auch über die Zeit verändert hat. Heute andere Sachen erzählen als vielleicht noch vor 10 Jahren. Könnt ihr noch ein bisschen Einblick geben, welcher Content denn heute sehr gut funktioniert, wo ihr merkt, mal, da springt es an oder da könnt ihr wirklich etwas bewegen damit?
Im Moment würde ich sagen, Beiträge funktionieren wieder viel besser, aber anders als was wir es noch gemacht haben vor 2-3 Jahren. Nämlich, man nimmt einfach ein Foto, man tut es ein bisschen abdunkeln und man schreibt dann Sachen, wo man einfach eben kann weiterlesen kann. Oder man schreibt Sätze weiter. Und dort hat es aber irgendetwas einen Mehrwert. Also, Mehrwert ist nach wie vor sehr wichtig, auch in der Schnelllebigkeit. Und sonst sind es vor allem Reels, Videos, wo halt vor allem auch an neue Leute gehen. Mhm.
Schon auch so gewisse Trends aus anderen Bubbles, die dann auf Bildung überschwappen, wo man halt wie adaptiert und halt das Ganze schon, das Schnelllebige und so einfach mehr und vor allem auch etwas wollen, also auch bekommen. Also die ganzen Reels, die man mit einer Call to Action, dass man irgendetwas muss kommentieren, damit man gerade den direkten Link bekommt. Mir persönlich regt das so ein bisschen auf, weil ich finde, hey, man kann doch auf die Webseite gehen, aber eben in der Insta-Bubble merkt man einfach, es funktioniert halt einfach so oder Instagram im Moment funktioniert so. Und ich persönlich eben habe im Moment ein bisschen Mühe mit dieser Schnelllebigkeit.
Mir geht es auch ein bisschen so. Ich habe das Gefühl, gerade bei Reels und so, ich habe gar keine Geschichte mehr erzählen. Es muss so schnell gehen und irgendwie einfach ein paar Sekunden und die ersten 3, die entscheiden. Ich bin, glaube ein paar von euch auch sehr ästhetisch, wo es mir wichtig ist, dass es professionell ist, dass es schön ist. Und ich hatte schon manchmal mit dem, dass es jetzt so, ich zeige mich ja eigentlich sehr selten. Aber auch das, ganz ehrlich, aus dem Grund, weil ich weiss, in der Geschwindigkeit könnte ich gar nicht, also ich könnte das gar nicht liefern und ich würde mich nicht wohl dabei fühlen. Aber da muss man wohl wirklich mit der Zeit gehen. Aber wir haben das Gefühl, dass sich das wieder ändert.
Das ist gerade ein Punkt, wo ich mir jetzt auch nochmal fest am Überlegen bin. Du hast vorher gesagt, eben Trends machen, damit man wächst, damit man Reichweite bekommt. Ich bin mir momentan viel am Überlegen, braucht es mehr Reichweite? Will man nicht wieder ein bisschen zurück zum Kleineren, zum Ruhigeren? Ich meine, ich kann jetzt nicht 30'000 Leute mir entfolgen, das geht ja wie nicht. Aber eigentlich vielleicht ist es fast wichtiger, dass man sich überlegt, was macht man für sich? Oder was möchte man für sich dokumentieren? Als statt zu überlegen, ja, was macht man fürs andere? Oder wenn du sagst, ich habe gerne ästhetische Videos, dann würde ich eigentlich sagen, ja, dann mach dir weiterhin, weil das macht dir Freude. Und dann kommen vielleicht nicht 10 oder 20'000 dazu, sondern vielleicht nur 100 oder 1'000. Dafür machst du das, was du gerne machst und man tut sich nicht dem System von Insta wie so beugen. Und dort bin ich gerade momentan mega im Clinch, auch jetzt dadurch, dass ich kein Klassenzimmer habe, dadurch, dass ich nicht unterrichte, was teilst du eigentlich, was möchte ich machen, was möchte ich preisgeben, was will ich zeigen. Mami-Content, nein, danke. Aber gleich wäre es halt spannend, weil das ist viel von meinem Alltag. Genau, und dann ist wie so die Frage, wo geht man hin? Was zeigst du? Wie machst du es? Und aber eben auch, für wer machst du es? Machst du es für dich oder machst du es für Instagram? Machst du es für die Reichweite, für den Inhalt? Was steht im Fokus?
Was würdet ihr sagen, wie entscheidend ist es gewesen, ab dem Zeitpunkt, wo ihr euch gezeigt habt? Sabrina, du hast das ja schon angesprochen, dass du so gestartet hast, dass man nicht gewusst hat, wer du bist. Bei mir ist das auch so gewesen. Ich habe aufgrund von meinem Wechsel dann zum SRF vom Podcast irgendwann müssen, ja, okay, ich habe auch kein Schulzimmer mehr wie du, Ariane. Ich muss jetzt meine Strategie ändern oder irgendwie anders. Habt ihr das Gefühl, das ist wertvoll, dass man eben auch die Leute, weil man sie so nahe herlässt, sie mitnimmt auf die Reise, durch den Alltag, findet ihr das, habt ihr das gespürt, dass das wie noch mal einen Kick gehabt, weil ihr euch zeigt?
Also ich habe es nicht so, dass ich jetzt irgendwie an den Followerzahlen hat gemerkt, aber ich persönlich habe einfach halt bei mir gemerkt, ich folge viel lieber Profile, wo ich den Menschen dahinter kenne. Also ich habe schon gemerkt, dass reine Material-Accounts oder so finde ich irgendwann nicht mehr so spannend und dann habe ich das wie für mich entschieden, dass
also
ich auch mehr
zeige. Also doch wertvoll, die persönliche Bindung, die da ja dann auch entsteht.
Ja. Ja, es entsteht wie deine Community und ich habe das Gefühl, es ist nicht möglich, ohne dass man sich zeigt, aber es ist einfacher, wenn man sich zeigt, weil eben unter diesen Tausenden von Profilen sticht man dann genau so raus, weil man den Menschen kennt. Und ich finde schon, dass es verändert. Es ist für mich zwar ein riesen Schritt gewesen und irgendwann wird das einfach normal. Und ganz spannend finde ich es, wenn man dann wirklich irgendwo hingeht und plötzlich angesprochen wird. Das finde ich die sehr, sehr spannenden Moment, wo man dann plötzlich merkt, der Einfluss, den man hat, nur weil man ein Video oder einen Beitrag teilt, ist unglaublich. Und das ist einem manchmal wirklich nicht bewusst, was man da anstellt, wenn man im Klassenzimmer oder daheim oder irgendwo etwas aufnimmt. Und dann kommt man und man lernt Leute kennen, die aber nicht das Gefühl haben, man ist irgendwie nicht auf gleicher Augenhöhe das erste Mal, bis sie dann merken, ah, das ist ja wirklich ein echter Mensch dahinter.
Also in dem Fall ein Plus.
Ich würde sagen.
Ja, im nächsten Teil möchte ich noch ein bisschen genauer erfahren, wie ihr die zwei Welten miteinander vereinbart. Etwas, wo sicher ganz viel interessiert ist, wie ihr eure Tätigkeit auf Social Media kommuniziert. Also der Schulleitungen, der Eltern und der Schülerinnen und Schüler. Wer weiss bei euch Bescheid?
Bei mir wissen mittlerweile alle Bescheid.
Ist ein bisschen schwierig, dass es nicht.
Ich habe es aber sehr lange probiert, so verdeckt wie möglich zu halten und habe dann herausgefunden, dass mir jemand, der mit mir im Kollegium arbeitet, folgt. Ich habe das gar nicht cool gefunden. Ich habe aber auch gemerkt, an was liegt das eigentlich? Und es ist ein bisschen daran gelegen, dass das auch ein bisschen belächelt wird vor der Gesellschaft. Vor allem vor 10 Jahren. Also so Influencer, Content Creation ist noch so gewesen, so ja, das ist ja nichts Richtiges. Bei mir ist der grosse Wechsel gekommen, als ich ein Interview habe für eine riesige Tageszeitung und die meinen Kopf auf die Titelseite haben. Da. Und dann habe ich gesagt, ja gut, jetzt ist es tot. Also jetzt kann ich es. Jetzt kann ich nicht mehr zurück. Jetzt ist es einfach so, wenn ich neue Schülerinnen und Schüler bekomme, dann schicke ich eine Nachricht an die Eltern, auch ein bisschen mit meinen Grundsätzen, was mir wichtig ist. Ja, so ein bisschen das. Mittlerweile mal, es wissen es alle.
Ja, eben, man muss dazu sagen, bei euch natürlich wäre es auch sehr schwierig, das zu verheimlichen. Mich würde es aber noch wundern, du hast jetzt das Team schon ein bisschen angesprochen. Wie gehen die damit um? Die sehen ja die Zahlen, die sehen, was dir zeigen, oder eben auch die Schulleitung. Wie erlebt ihr das? Oder wie habt ihr das teilweise auch erlebt? Und wie offen sind ihr da?
Also in meinem Team werde ich manchmal schon so ein bisschen belächelt oder kommen so ein paar Sprüche irgendwie, ah ja, es funkelt wieder oder ah ja, Schulgefunkel und so. Aber ich finde es eigentlich recht witzig und ich habe jetzt wirklich noch nie kritische Stimmen bekommen irgendwie. Vielleicht gibt es Neid oder kritische Sachen, aber es wäre nie vor meinen Augen gesagt worden. Was hinter meinem Rücken läuft, weiss ich nicht, aber bisher habe ich noch keine negativen Erfahrungen gemacht.
Das ist ja schön. Ich habe mir nur so überlegt, wenn man natürlich ja einige Sachen auch gratis bekommt und die Deals sind ja auch sehr cool für eure Klasse, muss man sagen, für eure Schulzimmer auch. Eben was der, wenn ich da nur an die Stapelsteine und ich weiss nicht was alles denke, wo der ja sicher auch einfach so bekommen habt. Darian hat ja das auch schon ein bisschen angesprochen, wenn man etwas bekommt, wo man dann halt einfach zeigt. Klar kann man sagen, sie könnten es einfach auch machen, aber wie erlebt ihr das? Also ist dort auch schon nie dumm gewesen oder habt ihr dort auch schon Sprüche anhören?
Bis jetzt noch nicht. Ich bin aber dort auch, wie eben auf Instagram, habe ich das gleiche Motto dahinter. Braucht doch die Sachen einfach auch. Also, ich teile in meinem Kollegium mit den Leuten um mich herum die Sachen genau gleich, wie ich sie auch auf Insta teile. Und wenn sie meine Stapelsteine möchten brauchen, dürfen sie meine Stapelsteine brauchen. Und wenn sie meine Holzkugelbahn möchten brauchen, dann dürfen sie meine Holzkugelbahn brauchen. So wirklich, dass Leute kritisch waren mir gegenüber, weiss ich nicht. Vielleicht finden sie es ein paar ein bisschen blöd. Und mit dem kann ich leben.
Aha.
Aber gesagt wird es mir nicht.
Genau, also das erlebe ich ganz genau gleich. Und eben auch mit dem Teilen. Also ich sage auch jederzeit natürlich, das Material ist zugänglich für alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule. Und wenn ich noch ergänzen darf, was ich ganz interessant finde, ist, man kriegt doch in unserem Alltag als Lehrperson ja eher wenig Wertschätzung.
Aha.
Und durch das, dass man zeigt, was man macht, und auch Leute folgend, kriegt man unheimlich viel Wertschätzung. Also in unserer Bubble kriegen wir sehr, sehr viel Wertschätzung. Jetzt vielleicht nicht anhand von Likes, sondern eben, wenn man die Leute trifft, wenn man merkt, hey, die schätzen das wirklich, was man zeigt, dass es Lehrpersonen gibt, die zeigen, wie man es in der Praxis macht.
Mit Wertschätzung meinst du vielleicht ja auch Eltern? Zu denen möchte ich kommen und auch zu den Erziehungsberechtigten. Mich würde nämlich interessieren, wie offen ihr ihnen gegenüber sind.
Ich habe nichts gesagt bis ganz, ganz am Schluss und dann haben wir es herausgefunden. Aber das war auch gerade so ein der Wechsel gewesen, wo Insta und die Lehrpersonenbubble so ein bisschen wir alle uns geöffnet haben.
Mhm.
Jetzt weiss ich aber, dass ehemalige Eltern mir tatsächlich folgen. Von ein paar weiss ich es, von ein paar weiss ich es nicht. Ich will es aber mit dem nächsten Klassenzug von Anfang an kommunizieren.
Genau, bei mir war es so ein Prozess gewesen. Also ich habe auch bei meiner letzten eigenen Klasse, als ich Klassenlehrerin war, auch eigentlich gerade am Elternabend kommuniziert und es war nie ein grosses Thema gewesen.
Also in dem Fall sind sie offen. Und wenn man es transparent macht, schätzen sie es wahrscheinlich auch, weil sie merken, dass es euch ja ein Anliegen ist. Weil ihr wahrscheinlich auch sagt, wie viel geht, wie viel nicht. Und dass ihre Kinder ja auch geschützt sind, zu denen kommen wir gerade noch. Das ist ja wahrscheinlich für sie das wichtigste Anliegen, oder? Was geht über ihre Kinder raus und so weiter. Habt ihr euch gleich schon mal überlegt beim Posten, oh, das sollte ich jetzt nicht posten wegen den Eltern oder eben extra posten, um ihnen zu zeigen, hey, ich habe da noch etwas mega Cooles gemacht oder einen Mehraufwand geleistet, wie ist es da?
Ich glaube, ich bin bei diesen Sachen, ich überlege mir echt so, ja, würde ich ihnen so erzählen? Also, mir ist jetzt gerade letzte Woche etwas wirklich, wirklich Blödes passiert wegen der Schulreise. Und ich habe ja genau gewusst, die Kinder gehen ja auch hey und erzählen ihren Eltern, die Frau Bauser hat ihr Billett vergessen. Und wir mussten eine halbe Stunde später auf den Zug müssen. Und ich denke, wie, ja, dann erzähle ich das dann auch. Und auch, es kommen ja immer mal wieder Einblicke in mein Privatleben. Und gleich habe ich das Gefühl, meine Schülerinnen und Schüler kennen mich immer noch bei weitem besser als Leute, die mich kennen, weil sie mir nur auf Instagram folgen. Das ist vielleicht manchmal auch ein kleiner Trugschluss, dass man das Gefühl hat, man weiss, wer die Frau Lehrerin ist. Aber schlussendlich weiss man, wer ich bin, bis zu dem Punkt, wo ich entscheide, dass man es darf wissen, wer ich bin.
Das ist ja bei allen berühmten Absolut. Persönlichkeiten, also wo wir glauben, wir wissen, wie sie sind.
Ja, das ist bei uns nicht anders.
Die überlegen sich vielleicht auch, oder wir überlegen uns vielleicht auch ganz genau, ja, ich teile jetzt schon wieder meinen Iced Latte. Und das sind so Sachen, die konnotiert werden mit der Ariane. Ah ja, sie trinkt immer ihre Iced Latte. Und Isa hat sehr gerne Panda und Regenbögeli. Und das sind ja so Sachen, die werden ja auch bewusst. Die gehören ja so ein bisschen zum Brand, oder? Schon fast ein bisschen. Also das
und darum ist auch interessant zu wissen, also ich würde jetzt mal behaupten, wir teilen nicht mehr als 5 Minuten, höchstens 5 Minuten von unserem Tag auf Social Media.
Ja, manchmal ist es bei gewissen, habe ich das Gefühl, die sind auch nur in der Schule. Das kann ja manchmal auch so wirken. Oder machen nur Werbedeals. Wie erlebt ihr das?
Genau das möchte ich eigentlich mit meinem Profil erreichen, dass das eben nicht so ist. Und darum habe ich eigentlich auch angefangen, ein bisschen mehr über mein Privatleben zu teilen und eben auch zu sagen, ich habe eine Familie, ich arbeite viel, ich kann das irgendwie vereinbaren, vielleicht auch, um ein Vorbild zu sein für andere.
Ich möchte dort noch ergänzen. Also, mir ist es wirklich, seit ich Mama bin, so ein bisschen bewusst worden. Ich glaube, früher bin ich auch eher die gewesen, die einfach immer hat postet aus dem Schulzimmer und fast noch stolz gewesen, wenn ich irgendwie noch eben eine Extraschicht geschoben habe. Denkt so ein bisschen, die Leute bewundern das, wie viel Effort sie leisten. Und jetzt, wenn ich das gar nicht mehr kann, merke ich eigentlich erst, wie es mich manchmal eben wirklich auch stresst, wenn ich andere sehe, die so viel Effort leisten und können leisten. Also von dem her finde ich das ganz einen wichtigen Punkt, dass man dort eben auch wieder für sich entscheidet, was tut mir gut zum Konsumieren. Weil, ja, es gibt Profile, die mich im Moment stressen. Und dann schalte ich es halt stumm schalten oder entfolgen für einen kurzen Moment. Mhm. Das finde ich wichtig, das auch den Leuten mitzugeben. Ist ja nicht gezwungen, jemandem zu folgen, der ihm nicht gut tut. Also habt nicht dort dafür, nur das zu konsumieren, was euch gut tut und nicht stresst.
Ich möchte jetzt noch auf die Kinder kommen, die Schülerinnen und Schüler. Wie offen sind ihr ihnen gegenüber?
Gleich offen wie allen anderen gegenüber auch. Sie wissen, dass sie das machen, aber das ist nicht Teil von meiner Rolle als ihre Klassenlehrerin. Es hat einen kurzen Moment gegeben, wirklich gerade nach dem Zeitungsartikel, wo er King manchmal etwas gemacht hat und er so als Witz hat gesagt, wollt ihr das jetzt auf Instagram posten? Und dort merkt man, dass sie auch schon ein bisschen älter sind. Ich muss aber sagen, ich habe Schülerinnen und Schüler, die nicht so Social Media affin sind. Also sie verfolgen es auch nicht. Sie erzählen manchmal, ihre Eltern haben eine Zeit, dass ich irgendetwas gemacht habe. Dann bin ich natürlich auch vorsichtig, dass ich sicher keine Überraschung für die Schülerinnen und Schüler schon zu früh poste. Aber sonst, das ist nicht Teil von meinem Arbeitsalltag.
Gleich merke ich jetzt, dass in meinem Tal, wo ich lebe, sehr viele Leute wissen und das heisst auch sehr viele Kinder und ehemalige Schülerinnen und Schüler, die mir alle folgen. Die wissen, dass ich das mache und die folgen mir, sind eher stille Followers, würde ich sagen. Aber ja, und ich habe mittlerweile auch in der dritten, vierten gewisse Kinder, die dann kommen, weil Eltern ihnen das gezeigt haben. Und bei Eltern merke ich wirklich, sie schätzen es sehr, dass sie Einblick haben, weil sonst haben sie eigentlich nie so viel Einblick. Und das schätzen sie auch. Und ich glaube, die mit dem nichts zu tun haben, die haben das auch nicht, folgen mir nicht, schauen das nicht an. Aber darum auch dort wieder eigentlich positiver, als was ich gedacht habe, als erwartet.
Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil man merkt auch auf Insta, es werden auch immer mehr Schulen, die online gehen, also als ganze Schule, die ja auch Einblick zeigen möchte, weil das wissen wir alle. Die Eltern haben schon auch den Wunsch zu wissen, was läuft in der Schule, was passiert. Und wahrscheinlich tun die ihnen dort wirklich eigentlich sehr unterschwellig ganz viel Einblick gegeben. Vielleicht nicht so detailliert, welches Fach und was jetzt genau, aber mehr auch ein Gefühl für die Lehrperson. Wie ist sie drauf, was macht sie, was kann sie vielleicht mega gut? Also das ist ja schon noch interessant. Ich möchte aber einen wichtigen Punkt hier noch ansprechen, also bei den Kindern, bei den Schülerinnen und Schülern, wie viel man nämlich von ihnen darf zeigen oder mir ihnen zeigt. Es geht auch nicht nur um sie als Personen mit Gesicht und so weiter, sondern natürlich auch um ihre Produkte. Das habe ich mir auch oft müssen die Frage stellen, schon nur um Namen auf Arbeitsblätter, Namen an den Garderoben und so weiter. Also habt ihr da Regeln für euch selber auferlegt oder wie könnt ihr das handhaben?
Ich habe mir nicht nur Regeln auferlegt, sondern ich habe eine juristische Beratung gehabt, mit was geht und was geht nicht. Und eigentlich geht das meiste nicht.
Mhm.
Also keine Namen, nie an keinem Ordner, an keiner Garderobe, keine Bilder, die die Kinder erstellt haben, ausser man hat die explizite Erlaubnis von der Erziehungsberechtigten. Ich habe dann bei dieser juristischen Beratung gesagt, wenn ein Kind zu sehen ist, so dass es nicht mal die eigenen Eltern würden erkennen, dass es ihr Kind ist, sprich ein Kind in der Hand, das eine Schere hat, zum Beispiel, würde auch drinnen liegen, weil würde man es nicht erkennen, aber sobald es ein Armbändchen an hat, nicht mehr.
Mhm.
Und das ist so der Grundsatz nach dem Post ich. Die eigenen Eltern dürfen ihr Kind nicht erkennen.
Die Frage, die ich mir noch stelle, ist, wieso? Wieso muss jetzt eine Kinderhand mit Schere überhaupt auf meinem Profil zu sehen sein? Oder wieso muss das Arbeitsblatt, was ist die Motivation und was ist der Mehrwert ausser Reichweite?
Dort ist ja noch ganz ein anderer Bereich, den wir jetzt noch nicht angesprochen haben. Wenn eine Kinderhand darauf zu erkennen ist, heisst das, ich habe das auf meiner Arbeitszeit, in meinem Unterricht gefüttert, was auch nicht zulässig ist, in meiner Arbeitszeit noch Social Media zu betreiben. Und ich glaube, das ist auch noch ganz ein wichtiger Punkt. Und also zugänglicherweise, ich glaube, wir alle, wo wir am Anfang standen sind, haben das auch noch gemacht. Oder Kind von hinten, weil wir das Gefühl hatten, eben, man kennt Kind nicht. Und jetzt in den letzten Jahren haben wir uns da, glaube ich, alle einfach auch informiert und einfach gemerkt, dass das nicht zulässig ist. Und zum Beispiel bei Schülerinnen-Beispielen, also vor allem BG-Arbeiten, habe ich dann zumal das Einverständnis eingeholt von den Kindern und den Eltern und da haben alle eingewilligt. Und das finde ich auch schön, dass man so etwas dann zeigen darf, dass es authentische Einblicke sind. Aber sonst alles andere finde ich wirklich ein Tabu.
Ja, also ich würde auch sagen, dass wir mega gewachsen sind mit dem oder, wie soll ich sagen, besser sensibilisiert sind für das. Also da würde ich mich auch nicht rausnehmen. Also können wir gerade einige Posts sind, wo ich das sicher auch gemacht habe und jetzt auch durch das SRF schon gelernt habe, die Verständniserklärung oder ich habe es gerade vom Vorlesetag mit der Klasse ein Fötterchen gemacht. Aber das sind alles Einverständniserklärungen, wo alle ihr Okay gegeben haben und auch mit den Kindern nochmal schnell besprochen. Also da steckt eben dann viel mehr dahinter. Gebt ihr jetzt aktuell noch Einverständniserklärungen ab oder tun ihr eben so posten, dass ihr es gar nicht braucht?
Ich gebe keine ab.
Und ich schon, damit die eben so tolle Arbeiten darf zeigen.
Aber wichtig, dass man das festhalten kann, dass es das bräuchte.
Ja, ganz wichtig.
Auch zum eigenen Schutz auch. Ja. Also nicht nur, natürlich ist der Schutz der Kinder natürlich sollte zuvorderst schon, aber es ist am Schluss auch ein Schutz für sich selber, oder? Wir haben es schon ein bisschen vom Einblick gehabt, was für dich auch noch interessant ist. Der Einblick, den ihr gebt, könnt ja auch vielleicht das Bild von der Lehrerin, vom Lehrer, also vom ganzen Beruf auch verändern. Und Sabrina, du hast auch schon die vielen Wochen Ferien von Lehrpersonen thematisiert, wo ja wir sehr oft hören, wie viele Ferien wir haben und so weiter. Hast du das Gefühl, du kannst etwas bewirken?
Also ich kann ja nie im Vornherein sagen, wie es denn ausspielt, aber grundsätzlich finde ich das, ich kann für Lehrpersonen doch reden, die eben nicht so eine Plattform haben. Also mittlerweile hat man doch eine Plattform, wo man auch etwas rausgehen und aufzeigen darf. Und darum, ja, ich glaube, das ist genau auch der Aspekt von, so kann ich auch noch ein bisschen authentisch zeigen, wie es ist.
Wie fest nervt es dich, dass die Leute immer das Gefühl haben, sie wissen, wie dein Beruf ist?
Ich muss ehrlich sagen, früher noch viel mehr als heutzutage. Auch das habe ich gelernt, so ein bisschen batschiefiger zu nehmen. Aber es ist schon einfach sehr, sehr anstrengend, die Vorurteile immer müssen zu hören. Und nicht einmal von mega wildfremden Menschen, sondern sogar auch im Bekanntenkreis teilweise.
Ja, aber vielleicht können wir ja wirklich auch so eben ein bisschen sensibilisieren, was man eigentlich da den ganzen Tag leistet und dass es eben nicht einfach von 8 bis 4 ist, bis Kind gegangen sind und mit den Leuten geht man gerade gleichzeitig raus. Was aber ja auch noch spannend ist, wir gehen ja davon aus, dass das außerhalb von der Bubble ist, wo man ja müsste sensibilisieren. Ich habe es aber auch manchmal so wahrgenommen, dass es ja auch innerhalb von der Bubble auch zu Forderungen kommt. Also ich habe ab und zu Nachrichten, die kommen. Ich glaube, wirklich nett gemeint, aber dann sehr fordernd, vielleicht ohne Hallo und Danke und bitte, ich hätte noch gerne das und noch diese Vorlage, könntest du mir das noch schicken, könntest du mir noch das angeben und so weiter. Eben, finde ich mega schön, weil sie anscheinend das ja gut findet, aber ich kann das alles nicht leisten. Wie ist das bei euch?
Ja, ich versaufe in Nachrichten und es tut mir wirklich leid an alle, die wochenlang warten müssen. Und es gibt dort ganz, ganz höfliche Nachrichten und die gehen manchmal einfach unter und irgendwann finde ich sie gar nicht mehr. Und es gibt wirklich ganz, ganz viel sehr, wie du sagst, fordernde Nachrichten, wo ich dann finde, hey, ich teile eigentlich schon sehr viel mit dir und dann kommt so wie noch der Hammer oben drauf. Ich müsste eigentlich jetzt wirklich investieren, um dieser Person noch wirklich alles, was sie will wissen, weitergeben. Und das finde ich schwierig und da habe ich dann auch keine Kapazität mehr und darum bleiben die Nachrichten dann auch einfach irgendwo hängen bei mir.
Es tut einem ja manchmal auch leid, aber dann denke ich mir so, ja, also, ja, bei mir ist schon ein Moment her, das habe ich auf dieser Festplatte irgendwo im Estrich, keine Ahnung, also bis ich das dann gefunden habe, das ist, ja, eben, es ist mit viel Aufwand verbunden, dann für eine Einzelperson, eben, wenn man das auch gerne macht, wie ist das bei euch?
Ich finde, es geht so ein bisschen ins Gleiche mit dem Material einfach irgendwo kaufen und einfach so nützen. Da frage ich mich manchmal schon, wenn so eine Nachricht kommt, wo ist denn noch die Eigenleistung? Es sind schlussendlich auch Lehrpersonen, die vor einer Klasse stehen. Und da erwarte ich eigentlich schon auch, dass sie sich noch ein bisschen selber Gedanken machen, wie könnten sie es umsetzen. Und wirklich, manchmal werde ich auch interviewt. Also wie machst du das genau? Und welches Blatt hast du genommen? Und wo findet man denn das? Und dann denke ich so, ja, eben die Arbeit könnten sie ja auch mit Eigenleistung machen. Aber wir sind wirklich manchmal so in einer Gesellschaft, die einfach so eben das Konsum einfach nehmen und immer mehr herrscht. Und das ist manchmal auch so ein bisschen frustrierend.
Und ich muss aber auch manchmal sogar ein bisschen schmunzeln über Nachrichten. Sehr oft auch Nachrichten aus Deutschland. Also sie wollen dann Hilfe bei ihrem Referendariat. Und ich meine ja doch keine Ahnung von dem. Das weiss ich ja wie nicht. Und dann habe ich wie auch so das Gefühl, die haben sich gar nicht mit mir oder mit meinem Content oder wer ich bin auseinandergesetzt. Sie haben nicht gesehen, ich komme aus der Schweiz. Die haben auch nicht gesehen, dass ich 50, 60 gebe. Erst habe ich eine Nachricht bekommen, ob ich schon mal das Thema Getreide im Kindergarten habe umgesetzt und ob ich da Ideen dazu habe. Und ich bin so, ich bin meilenweit vom Thema Kindergarten weg. Also wirklich, ich kann da nicht helfen. Und dann denke ich einfach so, dann sieht man ein Profil, man sieht, ah, Frau Lehrerin, man sieht, aha, die hat so und so viele Follower innen. Und dann denkt man, ah, ich frage einfach mal. Und dann denke ich auch so, mein Nachrichtenfeld ist auch nicht Google. Wenn man es aber gleich gut könnte googeln, denke ich auch so, nimm doch bitte Google. Ich nehme mir nicht so viel Zeit, um Nachrichten zu beantworten, wie jetzt Sabrina zum Beispiel. Ich habe auch in meinen verborgenen Nachrichten etwa 500. Das ist einfach so.
Wir bleiben noch in der Bubble. Jetzt kann es ja sein, dass man gar nicht erst fragt, weil man das für den eigenen Unterricht möchte oder so, sondern vielleicht, wenn man ja selber auch aktiv ist auf Instagram, dass ihr ja so eine coole Idee findet, dass man das dann auch möchte teilen oder in einer anderen Form möchte zeigen. Ich habe auch schon Posts gesehen, wo andere Influencerinnen oder Teachfluencerinnen auch geschrieben haben, hey, tut mich doch markieren, wenn sie offensichtlich meine Idee gewesen ist oder wenn ich das schon gepostet habe und so weiter. Ist euch das auch schon passiert und wie geht ihr damit um?
Ich hatte jetzt erst so ein Erlebnis, wo ich ein Reel gepostet habe, wo mein Schulzimmer im Hintergrund ist als Video und dann ist Text drüber. Nichts Grosses. Aber offenbar hat jemand die Idee mega cool gefunden, hat einen Screenshot gemacht von meinem Reel, das in die KI aufgeladen und sich einfach lila umdesignen. Also Wortlaut 1:1. Und dann ist mir aufgefallen, dass echt sogar mein Schulzimmer quasi der künstliche Hintergrund war. Also meine Fanli, meine Bänkli und so. Ich selber habe diesen Post nicht gesehen, sondern jemand aus meiner Community hat dieser Person geschrieben, so, also das ist ja nicht von dir, das hat jetzt gerade jemand anderes gepostet. Dann bin ich heute markiert worden mit Idee von, ich habe eine Nachricht geschrieben, gefunden, es ist nicht eine Idee, es ist eine 1:1-Kopie und dann ist es dann auch offline genommen worden. Und dort finde ich, wie, dass wir andere Leute inspirieren, ja, aber dass man einfach 1:1 Content von anderen kopiert, finde ich, nein.
Und es ist heutzutage so einfach, zum Credit zu geben, zum einfach sagen oder ein Reel machen. Ich habe die Idee gesehen bei der Frau Lehrerin. Ich habe sie mega cool gefunden. Ich erzähle sie euch da. Und so ist von Anfang an klar, wer hat das in dem Sinn ins Ganze reingebracht. Genau.
Also mit dem sind drei verstanden, das wäre für euch okay, wenn man etwas sieht bei euch, was mega cool ist, dass man es dann vielleicht ähnlich, vielleicht ja fast gleich, aber dann ganz klar sagt, hey, das habe ich gesehen bei A Teacher's Lifestyle, ich habe das gesehen bei der Frau Lehrerin und so weiter.
Also ich finde, die Formulierung muss schon sehr gut sein. Also es kann nicht, ich finde es ein bisschen krass, wenn man dann bei der Caption zu unterschauen noch schreibt, ah oh ja, übrigens, Bänkli bei A Teacher's Lifestyle. Ich finde, das muss dann schon eigentlich ein bisschen oben in der Caption drin sein.
Was ich manchmal schon spannend finde, ist, wenn ich scrolle und dann sehe ich einen Post und denke, der ist von Sabrina. Das ist ein Schulgefunkel-Post. Und dann denke ich so, ah nein, der ist gar nicht von ihr. weil es einfach eins zu eins ihr Stil ist. Also ihre Farben, ihre Schriftarten. Und das finde ich manchmal auch noch spannend, dass so krass kopiert wird, dass sogar ich das Gefühl habe, oh, das ist ja ein Post von jemandem, den ich wahnsinnig intensiv folge. Und dann so denke, ja, das ist auch wieder Inspiration versus Kopie, was wirklich ein schwieriges Thema ist.
Ja, und ich finde jetzt seit der von Canva auch noch schwierig, weil jetzt einfach sehr vieles sehr ähnlich aussieht. Das finde ich schon auch noch interessant, wie sich das auch entwickelt hat jetzt über die letzten Jahre mit den vorgefertigten Templates und Stories und alles Mögliche. Jetzt muss man ja auch sagen, dass ihr neben euch im Job als Lehrerin auch noch Familie, Freunde, Hobbys, also eben nicht nur Instagram als Hobby habt und ja eben irgendwo schon ein bisschen gezwungen werden zum Posten, Kommentieren, zurückschreiben und das sind eben doch sehr viele Mails, die da reinkommen. Neue Ideen generieren gehört ja auch dazu, dass Fotos, Filme und so weiter. Wie gelingt es euch da, Balance zu finden?
Die Frage ist, finden wir die Balance? Also ich glaube, die Isa sagt es ganz klar, sie findet sie. Sabrina hat auch gesagt, sie macht Pause, wenn sie merkt. Ich muss ehrlich sagen, bei mir ist das immer noch ein Lernfeld, dass, ja, ich habe jetzt kein eigenes Kind, aber trotzdem, dass man den Abstand auch gewöhnt und manchmal auch sagt, ja, ich lohne es jetzt einfach, ich beantworte nicht alle Fragen, ich muss nicht jeden Tag posten. Eben, es ist nach wie vor ein Hobby und es ist mir eigentlich tief drin, ja, klar und trotzdem kann ich immer wieder in die Falle. Also die Balance finde ich schon schwierig.
Kannst du vielleicht sagen, wie viel Zeit investierst du momentan pro Tag?
Also jetzt gerade bin ich auch ganz stolz auf mich, weil jetzt die letzten 5 Tage bin ich wirklich gar nicht mehr drauf. Aber das ist jetzt schon Jahre gar nicht mehr vorgekommen. Also wirklich, das ist jetzt das erste Mal. Aber ich habe schon getrackt und ich habe neben meiner 100%-Stelle und ich tue wirklich alles trennen. Also Social Media ist nicht während meiner Arbeitszeit und ich habe auch schon nochmal einen 100%-Job, also sprich, ja, sogar mehr. 49 Stunden auch nochmal, frag mich, wie das überhaupt geht. 49 Stunden nochmal am Handy und Laptop und Material. Ich meine, dann muss ich auf jeder WC-Pause, alle Minuten nehme ich dann und bin dann dran. Und dort habe ich dann müssen sagen, okay, das geht nicht. Das ist nicht gesund. Und jetzt habe ich es besser im Griff und habe trotzdem die Momente, die sehr intensiv sind, wo ich doch immer noch einige Stunden dran bin.
Aber das zeigt dann, das finde ich wirklich mega wichtig, das ist mir auch klar geworden, seit ich beim SRF arbeite, oder wenn man jetzt nur eine Tagesschau schaut. Was die Leute sehen, sind die Person, die moderiert. Das kann man sich ja vorstellen. Plus noch die Person, die wahrscheinlich hinter der Kamera steht. Und dann hört es aber ganz schnell auf, wie viele Menschen es dort noch braucht. Und da ist es ja bei euch nicht anders. Wenn ihr ein Reel postet, wo vielleicht knapp eine Minute geht, habt ihr aber mehrere Stunden Aufwand, um das dann auch zu machen. Oder es sind so viele Videos, die da zusammenkommen, dass es einen coolen Schnitt gibt. Das muss geschnitten werden, dann wird es noch editiert. Dann postet mit Caption allem drum und dran. Also ich meine, 1 Minute sind im realen Leben wie viel für euch, wenn ihr jetzt so ein Reel macht?
Mega unterschiedlich. Es gibt Reels, die auch wirklich nicht besonders lang gehen. Das sind die, wo man die Kamera aufstellt, reinredet. Und dann, das sind auch nicht die ästhetischen und auch nicht die, wo jeder Untertitel perfekt ist. Aber das, was du sagst, stimmt mega. Und ich glaube, das ist einem nicht bewusst. Die Rollen, die du jetzt gerade hast aufgezählt, das sind alles mehr. Also es gibt niemanden, der Zugriff hat auf mein Konto und irgendwelche Sachen kann machen. Das Einzige, was ich mir abnehmen lasse, ist die Buchhaltung. Das macht jemand anders für mich. Und die ganze Website programmieren, das hat auch jemand anders gemacht. Aber sonst mache das ich. Balance ist wie, die anderen Sachen sind einfach wichtiger und dann muss Insta zurückstehen. Mit dem muss ich können leben und mit dem kann ich mega gut leben.
Was ist bei dir vielleicht so eine, ich weiss, es ist schwierig, aber was würdest du sagen, wie viel Zeit investierst du am Tag für Instagram oder für Social Media?
Stunde.
Ihr 2?
Ja, im Moment, wo ich ein bisschen offliner bin, natürlich nicht mehr so viel, aber vorher habe ich also locker 1 bis 2 Stunden pro Tag noch für Social Media, weil es ist ja schon nur, also auch wenn ich ein Material erstelle, wenn ich auf die Webseite lade und auf Social Media bewerbe, das ist ja auch Zeit. Und also ich bin locker manchmal noch am Abend von 8 bis 11 dran gehockt und habe Material erstellt oder Beiträge gemacht. Also das ist wirklich nicht zu unterschätzen und das ist so genau, was Isa hat gesagt. Mein Schwiegervater sagt immer, er könnte es immer noch nicht glauben, er hat immer das Gefühl, dass sie ein ganzes Team hinter mir, wo Schulgefunkel ist. Er kann das noch bis heute nicht glauben, dass ich das eigentlich alles alleine mache. Und ich glaube schon, wenn man nicht ein bisschen in dem drin ist, kann man sich das wirklich nicht vorstellen, was das alles bedeutet. Und bei mir ist es wirklich, ich merke es recht schnell dran, sobald mir es nicht mehr so viel Spass macht, dann merke ich, dann ist es zu viel oder muss ich eben wieder ein bisschen mehr zurück ins echte Leben und die Online-Welt für einen kurzen Moment ein bisschen pausieren.
Und was ich eben eigentlich auch noch würde dazugehören, und da merke ich, habe ich eigentlich wirklich gar keine Zeit mehr, ist ja den Content von den anderen auch zu konsumieren, anzuschauen, vielleicht im besten Fall auch mal zu kommentieren, was eben Wertschätzung wäre. Also die Community Pflege auch, weil ja, wenn ja ein Post rausgeht, wenn es dann kommentieren wird, ja im besten Fall auch zurück antworten, Danke sagen, was auch immer. Und das hört ja dann auch nie auf. Also 24/7 könnte man locker online sein, oder?
Absolut. Und du müsstest ja auch noch Instagram, TikTok konsumieren, um zu wissen, was Trends sind, um mitbekommen, was gerade läuft. Jetzt hat Insta ein neues Feature rausgebracht. Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht mal mitbekommen, dass es das gegeben hat, weil ich jetzt gerade 3 Wochen in der Ferien Insta gelöscht habe. Und das gehört auch dazu. Und dann ist auch so die Unterscheidung, bin ich jetzt für mich selber auf Insta am Scrollen oder bin ich am Recherchen machen? Für was bin ich es jetzt am Konsumieren? Und das kann man sich dann im Kopf auch schön zurechtreden. Ah ja, nein, ich muss ja jetzt, oder?
Und ganz spannend finde ich, wir haben erst gerade mal untereinander Diskussion gehabt, wow, Sabrina liefert ja so viel. Und ja, anhand von da euren Antworten sehe ich jetzt auch, warum das möglich ist. Wenn ich da einfach irgendwie 4 bis 6 Stunden pro Tag investiere, ist das natürlich mehr, als was ihr investiert. Ob es gesund ist, ist eben das andere und wie sich das alles vereinbaren lässt. Aber ja, die viel liefernd sind, auch viel dran, würde ich sagen.
Ich finde, um vielleicht jetzt dich noch ein unterstützen, wo ich noch Lehrer war, ich habe zum Beispiel gerne die Wandtafelbilder gemacht und so weiter, und dann ja Leute geschrieben, du bist verrückt, 8 Stunden für so ein Bild. Die sind zwar immer noch sehr gut, haben die funktioniert auf Instagram, aber dort muss ich auch sagen, das hat mir auch selber so viel Freude gemacht. Und ich habe das nicht als müssen oder so angesehen, sondern mir hat das Freude gemacht und mir hat es Freude gemacht, dass nach dem Kind so Freude gehabt haben. Also ich habe sowieso gemacht, Instagram hin oder her, hätte ich das wollen gegeben. Ich weiß nicht, empfindest du das auch so?
Ganz genau. Also für mich ist es wirklich etwas, was mir sehr Spass macht. Und ich muss mehr jetzt schauen, dass das nicht so eine krasse Sucht wird, dass ich wieder auch abschalten kann und wieder anders machen. Aber mir macht es Spass. Und es ist genau das, was Sabrina sagt. Sobald man merkt, und ich glaube, jede von uns hat das immer wieder die Phase, wo man merkt, jetzt bin ich überfordert, ich weiss nicht mehr, ich habe keine Idee mehr, ich weiss nicht, was ich machen soll, welches Format. Soll ich eine Story machen, soll ich ein Reel machen, soll ich einen Beitrag machen, wie soll ich den Beitrag machen? Und dann merkt man wie so, okay, jetzt tut die Pause eigentlich ganz gut.
Oder der Fokus im Leben ist einfach irgendwo anders, oder? Also, seit ich Mami bin, merke ich so, will ich jetzt wirklich Zeit verbringen auf Social Media? Will ich jetzt Zeit investieren, um einen Post zu machen? Für wer? Für irgendwelche Leute, die vielleicht liken oder nicht, die vielleicht das können brauchen oder nicht? Möchte ich jetzt nicht eigentlich lieber mit meinem Kind Zeit verbringen oder möchte ich nicht lieber mit meinen Freundinnen einen Kaffee trinken oder etwas für mich machen, in die Body gehen und ein Buch lesen? In dieser raren Zeit, wo ich jetzt einfach frei habe, also das Thema Freizeit, wie ich die fühle, ist auch noch mal viel komplexer geworden mit Kind.
Und dort möchte ich auch noch ergänzen, noch einmal, zum sagen, dass wir ja zum Glück alle 4 die Möglichkeit haben, dass es eben noch ein Hobby darf sein, weil wir nicht darauf angewiesen sind, eigentlich zu posten. Klar, vielleicht werden unsere Views ein bisschen tiefer, wenn wir mal ein bisschen offliner sind, aber wir sind nicht irgendwie eben durch einen Lohn, durch Kooperation oder durch den Verkauf von Material angewiesen.
Zum Schluss möchte ich jetzt Insta, TikTok und eure Rolle auf Social Media verlassen und über euch als erfahrene Lehrerinnen reden. Also der Blick hinter Kulissen. Wie erlebt ihr aktuell euren Job?
Herausfordernd. Ich erlebe ihn als, dass viel mehr mittlerweile individualisiert wird, was ja mega schön ist. Aber das ist extrem viel Aufwand, der da betrieben wird. Ich vergleiche das mit meiner Klasse, wo ich vielleicht vor 14 Jahren habe angefangen, Schule gegeben. Da bin ich noch nicht so individuell auf jedes einzelne Kind eingegangen. Und ich glaube auch, das ist etwas, was sich extrem hat verändert. Und gleichzeitig werden zusätzliche Ressourcen, die man hat im Klassenzimmer, einfach immer mehr runtergeschraubt. Und das geht dann einfach nicht mehr auf.
Ja, das ist die Realität, die mir manchmal auch leitet. Ich habe ja viele Podcast-Folgen, wo ja dann auch rauskommt, wie gut die Individualisierung wäre und wie wertvoll die ist. Und ich glaube, wenn wir nicht darüber reden, dass es wahrscheinlich ist und dass man einen Mehrwert drin sieht, aber was das eben dann auch bedeutet in der Realität, auch dort, oder? Wie viel Aufwand das für euch bedeutet. Wie erlebt ihr die Herausforderung oder vielleicht auch andere Herausforderungen?
Also ich erlebe es sehr ähnlich wie Isa. Ich finde es sehr herausfordernd, gerade eben mit grossen Klassen, mit 25 Kindern im Klassenzimmer, ist es unmöglich. Da kann ich noch so gute individualisierte Lernangebote vorbereiten. Aber Fakt ist, wenn man es mal abrechnet, ich habe knappe 2 Minuten pro Kind, nicht einmal, pro Lektion. Und wir wissen es alle selber, da kommt ein Kind, hat eine Frage und schnell ist man 5 Minuten mit dem beschäftigt. Und andere hat man gefühlt den ganzen Morgen gar nie wahrgenommen. Und ich finde, das ist sehr herausfordernd im Moment.
Vor allem dann geht man heim und hat das Gefühl, man ist niemandem gerecht worden.
Ja, das ist wirklich auch zum Teil recht frustrierend.
Und dann zudem finde ich schon, auch Klassenlehrpersonen müssen immer mehr, auch neben dem Unterricht. Vielleicht ist das auch schulabhängig, kantonabhängig. Da kann ich nicht für alle sprechen, aber ich habe das Gefühl, es wird immer mehr erwartet von Klassenlehrpersonen mit dem Administrativen, mit allem Dokumentieren, ja, mit all diesen Sachen. Mhm. Das kommt auch dazu.
Wir sind ja alles erfahrene Lehrerinnen und sind jetzt schon länger im Beruf. Würdet ihr in dem Fall sagen, also jetzt nach dem, was du jetzt gesagt hast, oder auch du, Isabel, der Beruf hat sich schon sehr verändert, seit ihr aus der Ausbildung rausgekommen sind, oder was man euch vielleicht auch gesagt hat, oder was ihr für eine Vorstellung davon gehabt habt, was eine Lehrerin oder ein Lehrer ist und dann macht? Oder wie würdet ihr das sagen?
Ich denke schon, dass es sich hat verändert, aber man wächst ja mit seinen Aufgaben. Ja.
Mhm.
Also ich bin manchmal so, dass ich mir überlege, wie macht eine Lehrperson, die jetzt frisch aus der PH kommt, meinen Job? Weil ich denke, so wie er jetzt ist, wäre ich vor 14 Jahren total überfordert gewesen. Aber ich glaube, man macht es einfach zu gehen. Und ja, aber es ist wie, manchmal habe ich wirklich das Gefühl, ich hätte einfach gerne 15 Hirne und 14 Arme und am liebsten noch 40 Beine, dass ich einfach überall ein bisschen sein kann.
Was ich ganz fest auch erlebe in meinen Beratungen und aber auch noch hatte, als ich noch Schule gegeben habe, ist so, dass ich möchte viel, aber ich kann nicht, weil egal welche Ressourcen, ich habe Kapazität nicht. Und das ist so ein Trend, den ich beobachte, dass es die Lehrpersonen, die ganz viel investieren, die werden weniger. Also das ist zumindest das, was mir so ein bisschen begegnet, weil man möchte halt wirklich berechtigterweise nebendran noch ein Leben können führen. Und das schafft man schlicht und weg fast nicht, die Kombination von 100% Klassenlehrperson alles individualisieren, aber heilpädagogisch kaum Unterstützung zu haben, kein Teamteaching, kein Halbklassenunterricht. Und dort das so können, wirklich gut können zu kombinieren, dass man auf sich selber schaut, dass man den Unterricht kann so umsetzen kann, wie man das möchte. Oder? Man hat ja auch Ansprüche. Ja, das finde ich sehr anspruchsvoll. Und das spüre ich bei ganz vielen Lehrpersonen.
Mhm.
Und das, glaube ich, das ist schon länger so, aber auch immer noch mehr so geworden.
Was ist aus eurer Sicht, jetzt ist noch spannend für mich, jetzt mit 4 Lehrerinnen zu reden, was bräuchtet ihr oder was habt ihr das Gefühl, bräuchte die Schule, dass es ja den Lehrpersonen gut geht und sie gut ihren Job können machen?
Also etwas, was ich sofort würde nehmen, wären halb so grosse Klassen.
Mhm.
Habt ihr in Corona auch Halbklassenunterricht gehabt nach dem ersten Lockdown?
Nein, aber ich habe Halbklassen. Also wir haben wie alle 3 Hauptfächer habe ich Halbklassen. Und in diesen Lektionen, ich gehe aus diesen Lektionen raus und denke, oh, ich konnte Schule geben, ich konnte allen helfen, es haben alle ihre Fragen beantwortet bekommen. Und es ist wie so, darum sage ich das so klar. Ich merke, weniger Schülerinnen und Schüler pro Lehrperson ist einfach mega wertvoll. Ich finde auch, jetzt zu sagen, man stellt jede Lektion eine 2. Lehrperson rein oder eine Heilpädagogin, einen Heilpädagog, auch mega toll. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, wenn die Klassengrössen kleiner wären, hätten die Kinder auch wieder mehr Raum, wo sie sich entfalten können, mehr Platz, weniger Lärm. Darum wirklich so halb so grosse Klassen, das wäre meine Utopie. Aber es ist eine Utopie.
Ja, das, was du ja angesprochen hast, wäre ja die 2. Variante. Genau, man hätte die gleich grosse Klasse, aber würde sie 2. Also in dem Team-Teaching, das höre ich übrigens im Moment sehr viel. Das hat Dagmar Rösler, die höchste Lehrerin, soweit, wo ihr das auch ansprecht. Aber eben beides scheint jetzt nicht, gerade, wie soll ich sagen, so dass das in der Realität umgesetzt wird. Gibt es noch andere Sachen, die ihr findet, das würde euch helfen im Alltag?
Ich denke, immer mehr Ressourcen in die tieferen Klassen. Also schon früh im Kindergarten, der wird meiner Meinung nach völlig unterschätzt, mehr Ressourcen reinbuttern, dann in der Unterstufe. Und ich habe das Gefühl, dann wird es gegen oben raus, würde man einfach massiv viel Geld sparen oder beziehungsweise könnte es eben dort reingehen, weil einfach du viel mehr, schon viel früher könntest auffangen und die Lehrpersonen nicht mit so vielen Sachen gleichzeitig konfrontiert sind, beim Schulstart, beim Kindesgestart.
Also etwas. Die frühe Förderung, die du ansprichst, ja. Das höre ich immer wieder. Das sagt zum Beispiel Margrit Stamm auch dazu, dass das eben sehr wertvoll wäre, ja, im Bereich von Chancengleichheit und von Bildungsgerechtigkeit und so weiter. Ihr habt jetzt viel von Ressourcen gesprochen, jetzt vielleicht auch Leute, die zuhören, die noch relativ neu im Beruf sind. Was würdet ihr ihnen mit auf den Weg geben?
Ihr seid nicht allein, holt euch Hilfe, holt euch Unterstützung, fordert die Unterstützung auch ein.
Und ich finde, der Spruch, dass es leichter wird, ist schon wahr. Weil sobald man einmal einen Zyklus durchgemacht hat und nur schon weiss, was alles für Themen vom Lehrplan 21 vorkommen, nur schon das erleichtert. Ich sage nicht, dass es nie schwierig wird, aber es wird einfacher.
Und vieles, wo man sich ja auch nicht muss überlegen, also weil ja einfach gewisse Routinen ja auch kommt und die Erfahrung, die man macht und so weiter. Also das würde ich auch so bestätigen. Also nicht, wir haben nicht weniger Arbeit, vielleicht muss man es so sagen, aber es ist eine andere Form. Am Anfang, ich mag mich schon noch erinnern, die ersten 1, 2, 3 Jahre oder der erste Klassenzug, vielleicht muss man es so sagen, je nachdem, wo man Schule geht. Also bin ich schon sehr herausgefordert gewesen, weil ich auch einfach gewisse Sachen nicht gelernt habe und nicht gewusst habe, wie ich das jetzt muss umsetzen. Und das weiss natürlich nach einem Klassenzug schon deutlich besser.
Und vielleicht konsumieren nicht nur Instagram, sondern gehen wirklich auch zu Lehrpersonen hospitieren. Weil ich habe wahnsinnig viel auch dort lernen können.
An alle, die hier zulassen, danke vielmals fürs Einschalten und dranbleiben. Wir haben es vorher von Wertschätzung und Dankbarkeit gehabt. Und auch ich würde sehr schätzen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und auf Spotify oder Apple Podcast mit Sternen bewertest. Der Podcast ist und bleibt unabhängig und produziere ich in meiner Freizeit unentgeltlich. Falls du mich möchtest unterstützen, kannst du mir twinten, vielleicht für einen Kaffee oder ein ÖV-Ticket zu einer Podcastaufnahme. In den Shownotes findest du einen Direktlink zu Twint. Merci vielmals. Übrigens gibt's wieder 2 Live-Podcasts am 11. September im Neubad Luzern zum Thema Schule der Zukunft und am 5. November im Kraftwerk Zürich zum Thema Leistungsdruck. Mehr Infos und den Link zu den Tickets findest du ebenfalls in den Shownotes. Beim letzten Live-Podcast in Bern sind Isabelle und Sabrina dabei gewesen. Warum würdet ihr empfehlen, auch einmal live dabei zu sein?
Es war eine mega coole Atmosphäre. Es war cool, mit Leuten an einem Ort zu sein, die sich alle fürs Gleiche interessieren. Und ich also das Gefühl hatte, auch fürs Gleiche möchte einsetzen.
Ja, und auch mega spannend ist, das mal live zu erleben, den ganzen Austausch, und man dann auch noch so in der Pause und nachher auch noch Zeit findet, um sich über das Thema auszutauschen.
Ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Und wer weiss, vielleicht kommen ja bald Darian und Sabrina dann auch einmal vorbei.
5. November, Kraftwerk, ich kann es mir eintreten.
Sehr schön. Wir kommen zum Schluss von dieser Podcast-Folge. Was ist euer Wunsch an die Schule von morgen?
Wir wünschen uns eine Schule, wo alle Kinder und Lehrpersonen gerne hergehen.
Wo Leistung nicht im Zentrum steht,
sondern Raum für Kreativität da ist.
Und dass engagierte Lehrpersonen langfristig dürfen gesund bleiben im Job.
Danke euch vielmals für das spannende Gespräch und dass ihr euch heute Zeit genommen habt.
Danke dir, Damian.
Merci, Damian.
Danke euch.
Mehr Informationen zum Thema findest du bei mir auf Social Media oder auf meiner Webseite damianhaas.com. Die nächste Folge zum Thema Schulabsentismus mit dem Stefan Kählin kommt am letzten Montag im Juli. Die Musik ist von Tobias Jensen. Danke vielmals fürs Zuhören und bis gleich. Bildungsreise. Ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten.